Couch Potatoes.
Hallihallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist wieder der Talk der Couch Potatoes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Der Carsten ist heute leider nicht da. Der macht Trainersachen, die Trainer so tun, auf dem Feld rumstehen und Motivationsreden halten und die eine oder andere Übung leiten. Der ist also heute beschäftigt. Aber ich habe heute einen sehr interessanten Gast. Und zwar habe ich den Stefan Bertsch hier von der Restart 21. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Wie geht es dir?
Hallo Flo, mir geht's super.
Mir geht's super. Na, das ist einmal eine kurz und knackige Antwort. So, wir wollen heute so ein bisschen über die Restart 21 sprechen, über deine Position dort. Was ist die Restart 21? Was hat sie vor? Könnte ein etwas längeres Gespräch werden. Schauen wir mal, wo wir heute hinkommen. Ne?
Jo.
So, Stefan, wer bist du?
Also, ich bin der Stefan Bertsch, wohne in der Nähe von Fürstenfeldbruck. Das liegt in Bayern, westlich von München. Und bin seit fast 20 Jahren im American Football aktiv. Habe so einiges schon footballtechnisch hinter mir.
Du bist ja jetzt aktuell im Vorstand der Firsty Razorbacks, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, das ist soweit korrekt. Ich kümmere mich da um das Management seit ebenfalls über 15 Jahren.
Über 15 Jahre, das ist ja wow. Nicht müde geworden.
Das ging eigentlich schneller vorbei, als man denkt. Am Anfang war ich ja quasi als Spieler noch mit am Start und als das dann zu Ende ging, habe ich mich dann aufs Management fokussiert, sag ich mal.
Und in unserem Vorgeplänkel vor der Aufnahme hast du mir sogar erzählt, du bist O-Liner gewesen.
Das ist korrekt. Ich habe als rechter Tackle gespielt. Für alle anderen Positionen war ich wohl zu langsam.
Nur um das unseren Zuhörern mal so ein bisschen bildlich zu machen. Ne? Also der Stefan ist ein schlanker, drahtiger Mensch im Gegensatz zu mir. Und als er mir dann gesagt hat, dass er O-Line gespielt hat, ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen.
Ja, das wechselt aber immer wieder, die Körperfülle. Ich habe in den letzten 7 Monaten 30 Kilo abgenommen. Insofern, vor 7 Monaten wärst du der Schlankere von uns beiden gewesen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja, ich versuche auch gerade ein bisschen abzunehmen, aber naja, ob das klappt. So, Stefan, Restart 21, das ist ja jetzt ein sehr komplexes Thema. Ich habe ja schon ein paar Fragen vorbereitet, versuchen wir die mal durchzugehen. Am Anfang würde mich interessieren, was genau ist die Restart 21? Was ist das für eine Form von Organisation? Ist das ein loser Zusammenschluss oder was ist das?
Also, kann ich mir das vorstellen? Das ist eine Gruppe von Menschen, denen der American Football Sport sehr am Herzen liegt und die sich zusammengefunden haben, um im Football in Deutschland ein bisschen ein paar Veränderungen anzustoßen. Also wir sind keine Firma, kein Verein, sondern wir sind eine Gruppe von Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal.
Also quasi eine Interessensgemeinschaft.
So könnte man das auch nennen, wenn das Interesse das Wohl des Footballs ist, ja.
Und als Interessensgemeinschaft habt ihr sogar eine E-Mail, also eine Internetadresse, Restart 21 als Zahl, beides zusammengeschrieben, restart21.de. Und da kann man gucken, wer ihr seid, was ihr so macht. So, Restart 21, welche Ziele habt ihr? Wofür seid ihr angetreten?
Ja, unsere Ziele sind in erster Linie quasi einige Veränderungen anzustoßen im ALVD. Da wir der Meinung sind, dass diese Veränderungen und diese Weiterentwicklung des Footballsports in Deutschland mit dem momentan bestehenden Vorstand wohl nicht zu machen ist, haben wir uns eben auch zum Ziel gesetzt, den aktuellen Vorstand abzuwählen oder abwählen zu lassen und uns quasi zur Wahl zu stellen, um diese Veränderungen dann selbst anzustoßen.
Veränderung, da habe ich doch gleich so meinen ersten Titel, den ich auf unsere Playlist, den Kartoffelsalat, draufpacken möchte, und zwar von David Bowie, Changes. Und wenn du zwischendurch einen Song hast, lieber Stefan, dann hau ihn raus, oder wenn du irgendjemanden grüßen willst, feel free. Jetzt hast du ja gesagt, auf Veränderungen hinarbeiten ist momentan mit dem Vorstand oder dem Bundesvorstand, den wir da in der ALVD haben, nicht zu realisieren. Was habt ihr dann also für Probleme identifiziert?
Mit dem Vorstand, dass er die Veränderungen nicht machen möchte, oder mit den generellen Problemen, die wir im AVD sehen?
Genau, erstmal die ersten Probleme und wie und was ihr dann ändern wollt. Genau, fangen wir erstmal mit den Problemen an, die ihr identifiziert habt, wo ihr sagt, die gehören geändert, das geht so nicht weiter.
Okay, ich glaube, ein ganz massives Problem ist die Kommunikation, die Offenheit, die wir eben stark vermissen. Es wird zwar vom AVD propagiert, dass doch alles quasi ja so transparent wäre und die Landesverbände doch vollumfänglich über alles informiert würden, und deren Aufgabe wäre es halt dann entsprechend, die Vereine zu informieren. Aber wenn man dann nachfragt, stellt sich dann doch schnell wieder raus, dass die wichtigen Details dann eben nicht offen kommuniziert werden. Da haben auch so Landesverbände dann ihren Schmerz damit. Vor nicht allzu langer Zeit gab es da einen Zwischenfall zum Beispiel, wo der Landesverband Rheinland-Pfalz doch gerne ein paar Fragen beantwortet hätte, und das ist dann entsprechend eskaliert zum Beispiel. Wird dann auch immer gesagt, ja, es ist so und so, keine Ahnung, die deutsche Nationalmannschaft darf jetzt wieder spielen. Dann die Frage, ja, wie ist das möglich? Was musste denn dafür geleistet werden? Mussten wir dafür was zahlen? Dann kommt halt die Antwort, ja, über diese Details wurde Stillschweigen vereinbart. Und damit haben wir ein bisschen Probleme. Ja.
Also kann man das so ein bisschen zusammenfassen, den ersten Punkt so Transparenz. Also euch fehlt die Transparenz, was dort beschlossen wird. Ich glaube, ein großes Thema war ja auch immer, was mit Geldern passiert, wo gehen die hin, wofür werden die verwendet. Und ein anderes Thema waren ja auch die Firmenverflechtungen, die ja irgendwie für diesen AfVD arbeiten und ja irgendwie rund um den Präsidenten Huber organisiert sind.
Ja, das Problem mit diesen Firmenverflechtungen, grundsätzlich kann man natürlich als Verband oder Verein eine GmbH gründen, aus gewissen steuerrechtlichen Gründen, macht in dem einen oder anderen Fall sicherlich Sinn. Das Problem, das wir halt einfach sehen, ist, dass sich dadurch Geldflüsse komplett der Kontrolle quasi des Verbandes entziehen, also auch der Vereine und der Landesverbände entziehen, und man quasi in dem Moment, wo gewisse Gelder dann aus dem AfVD raus in diese GmbHs gehen, oder in dem Moment, wo diese GmbHs quasi Rechte übertragen bekommen, die originell eigentlich dem AfVD gehören sollten, wie zum Beispiel das Recht am German Bowl. Ja? Wenn ich das jetzt einer GmbH übertrage und plötzlich hat die das Recht und darf den veranstalten, und was auch immer da an Geld reinkommt, erfährt halt dann keiner. In dem Moment entzieht sich das einfach, ich sag mal, der Kontrolle des Verbandes, und wenn dann darüber nicht offen kommuniziert wird, dann lässt es halt sehr viel Raum für Spekulationen offen. Das ist halt ein bisschen problematisch, insbesondere wenn sich das halt immer um denselben Personenkreis dreht, und man sich dann schon irgendwann mal fragt, wie viele diese Personen uns dann kosten. Auch wenn quasi diese Kosten nicht im Haushalt des AfVDs dann auftauchen, ist es ja trotzdem Geld, das uns dem Football verloren geht.
Ja, weil, und die ja dem Football auch zusteht. Das sind ja Gelder, die ja quasi den Mitgliedern des Verbandes zustehen.
Denke ich auch, dass der German Bowl durchaus von den GFL-Vereinen getragen wird, weil die spielen ihre Liga, die qualifizieren sich für den German Bowl, die spielen dann im Finale vom German Bowl, also ist das doch eigentlich schon deren Ding, und das sollte dann auch irgendwo auch denen dann zugutekommen. Hat man halt irgendwann das Gefühl, dass irgendwo geht Geld flöten auf dem Weg, und man weiß nicht wie viel und wohin und an wen. Das ist problematisch. Und wenn man dann eben immer nur hört, ja, darüber wurde Stillschweigen vereinbart, oder das dürfen wir nicht veröffentlichen, oder das darf nur der und der Personenkreis erfahren, das ist einfach ein bisschen ungut. Da entsteht kein Vertrauen.
Da entsteht so ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde.
Ja, ich habe, wenn ich diese Formulierung darüber wurde stillschweigend vereinbart höre, dann geht bei mir immer so dieses Kopfkino an und dann stelle ich mir immer so den Ehemann vor, der nach Hause kommt, Lippenstift verschmiert mit zerzausten Haaren und zerfetzten Hemd und die Frau sagt, wie siehst du denn aus? Und dann sagt der Mann, Schatz, du weißt doch, wie wichtig mir immer Offenheit und Ehrlichkeit ist und Transparenz in unserer Beziehung, da lege ich ganz großen Wert drauf. Und dann sagt sie, ja, ist schön und gut, ja, wo warst du? Und dann sagt er, da Stillschweigen vereinbart. Und dann stelle ich mir so die Reaktion vor, was mit dem Typen dann in dem Moment passieren würde.
Also ich glaube, Stefan, ich hoffe nicht, dass du da aus eigener Erfahrung sprichst.
Nein, auf keinen Fall. Das würde ich mich niemals trauen. Und ich glaube, kein Mann würde sich das trauen, seiner Frau sozusagen, weil er genau weiß, der würde dann den Kopf wahrscheinlich abgerissen bekommen, wenn es gut läuft.
Ja, oder andere Sachen
abgetrennt bekommen. Genau. Aber genauso fühle ich mich da, wenn man mir quasi als mündigen Bürger sagt, du, eigentlich sagen wir immer alles ganz offen und wir sind super transparent, aber in dem Moment, wo es interessant wird, das ist nicht für deine Ohren bestimmt. Da fühlt man sich auch ein bisschen so wie so ein Kleinkind behandelt, quasi so, das ist was für die Erwachsenen und das geht dich jetzt, also das ist jetzt nichts für dich.
Mhm. Du hast ja quasi dir eine Sparte auf die Fahne geschrieben, kompliziertes Wort, Entbürokratisierung.
Ja.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Am einfachsten wäre es zu beantworten, weil sowas sonst keiner gerne macht.
Ja, kann ich verstehen.
Wer möchte das Thema schon gerne machen? Da habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Es ist auch nicht unbedingt das, das mich jetzt unbedingt total heiß machen würde. Aber ich habe einfach in meiner Tätigkeit im Football für den Verein in den vielen Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, festgestellt, dass man auf dem Weg, sage ich mal, durch den Papierkrieg kann man viel erreichen. Und ich glaube, ich habe durch Organisation, Management, Verwaltung meinem Verein wahrscheinlich mehr geholfen, als ich jemals auf dem Feld geholfen habe. Weil man einfach die Möglichkeit hat, wenn man Finanzen gut gestaltet, wenn man Zuschüsse beantragt, wenn man gut managt, gut plant, das Personal richtig einsetzt, Investitionen tätigt in Equipment statt immer nur in amerikanische Spieler, die dann am Ende der Saison weg sind und das Geld auch weg ist, da hat man jahrelang Equipment da, mit dem man seine Spieler besser macht als mit einem Ami zum Beispiel. Ja? Also habe ich festgestellt, mit Verwaltung und Organisation kannst du unglaublich viel erreichen, bloß da hat halt keiner Bock drauf, sich in irgendwelche Regeln oder Ordnungen oder Satzungen oder was ich was reinzulesen. Das macht halt keiner gerne. So, darum habe ich das irgendwann mal übernommen, habe das bei mir im Verein gemacht, habe das, als ich auch Vizepräsident im Alpha WY war, habe ich mich um das Verwalterische sehr stark gekümmert, um das Organisatorische sehr stark gekümmert und habe auch gesagt, als wir uns so als Gruppe zusammengefunden haben, weil jeder hat so sein Fachgebiet, der Andreas ist so der Trainer, der Sportliche, der sowohl Jugendarbeit Fachmann, die Anja ist die PR-Fachfrau, eine Koryphäe auf dem Gebiet. Der Max ist für GFL spezialisiert. Der Alexander ist so der Leute zusammenbringer und so der Kopf über allem. Und der Heiko ist so der Buchhalter, der kann so Bilanzen super lesen und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, dann mache ich.
Mit dem hätte ich auch reden können. Ich bin auch Buchhalter.
Ja, also super. Könnte noch machen. der kann auch zum Beispiel super die ganzen Firmenverflechtungen des AVDs aufdröseln. Der ist da super drin. Und ich habe gesagt, okay, dann kümmere ich mich so um das Bürokratische, die ganzen Verträge, die der AVD zum Beispiel hat. Ja, was ist da alles abgeschlossen worden? Was für Verpflichtungen hat der AVD eigentlich? Sind es gute Verträge im Sinne unseres Verbandes gewesen oder waren die nur gut für andere Sachen? Da wollte ich mich quasi reinfuchsen, um mal zu gucken, was für Verbindungen, Connections haben wir eigentlich und was wäre eigentlich möglich. Verbindungen. Das ist das eine, was das Bürokratische anbelangt, und als andere Bürokratische betrifft aber hauptsächlich die GFL zum Beispiel. Dass zum Beispiel so ein GFL-Lizenzantrag, wenn man den das erste Mal stellt, ist man einfach geplättet. Ja?
Ja.
Also das wissen natürlich nur Vereine, die das schon mal durchgemacht haben. Die anderen betrifft es ja nicht, aber das sind halt ist halt dann mal ja ein Antrag, wo man 43 Punkte abarbeiten muss, also 43 Sachen, die man beibringen muss, und jeder ja. Punkt ist halt so Sachen wie, also da gibt es natürlich sinnvolle Punkte, ist klar, die man da abgeben muss, was ich, ein Vereinsregisterauszug zum Beispiel, ist ja. klar, um damit der Verband sicherstellen kann, dass das ein angemeldeter Verein in seinem Landesverband ist, weil wir sind halt im AVD quasi gemeinnützig, und das muss natürlich auch mit den Vereinen und Teams, die da mitspielen, hinhauen, ja. und so weiter. Alles schön und gut. Aber das geht halt dann, das nimmt halt dann irgendwann mal im Verlauf dieser ganzen Punkte, die man dabei bringen muss, auch mal ein bisschen eigenartige Formen an. Ja, also wenn man die ganzen Dokumente, die ja übrigens immer noch in Schriftform, also ausgedruckt, abverlangt werden, es reicht nicht, dass man die quasi als E-Mail schickt oder so, sondern
das ist anachronistisch, ne?
Das wird noch richtig als Papierform natürlich gemacht. Und wenn man ein Verein ist, der halt auch Sponsorenverträge hat zum Beispiel, oder noch eine GmbH anhängig hat oder so, dann füllt so ein Lizenzantrag einen Aktenordner. Jedes Jahr. Und da haben wir gedacht, wenn ich dann gewählt werde, dann würde ich mir das mal zumute führen, um mal zu gucken, ob man da nicht vielleicht das ein oder andere verschlanken kann. Einerseits, um den Vereinen zu helfen, damit die nicht mehr so einen unglaublichen Wust an Dokumenten beibringen müssen. Aber andererseits natürlich auch, um dem Verband zu helfen. Weil ganz ehrlich, wenn man das gewissenhaft alles prüfen möchte, was in...
Wie viel Zeit drauf?
Das sind 16 mal 16 Aktenordner, die richtig durcharbeiten. Da bist du gut beschäftigt. Das bindet unglaubliche Kapazitäten. Da ist die Frage, ob man das nicht vereinfachen kann auf das wirklich Notwendige. Das war so mein Punkt mit der Entbürokratisierung auf dieser Ebene.
Da merkt man, Stefan, du bist kein Preuße.
ja, das ist wohl wahr.
Finde ich ja auch sinnvoll. Also ne, den Einstieg dann irgendwo in die GFL bürokratisch zu vereinfachen, aber auch eben wichtig, die Arbeitszeit beim Verband dann halt zu reduzieren und damit auch Kosten zu sparen, ist ja eigentlich ein sinnvolles Ziel.
Ja. Ja, das war so der Wunsch.
Und jetzt hast du ja nun schon so ein paar Dinge angesprochen, und ich weiß ja auch, dass das Restart 21 auch so ein bisschen umhört und guckt, wo liegen die Probleme, sprechen mit Verantwortlichen aus den Vereinen oder auch mit Spielern und Trainern, und kriegen eine ganze Menge mit, was so ein Verband abgeht, wo der Schuh drückt. Habt ihr den Eindruck, hast du den Eindruck, dass das Präsidium daran interessiert ist, da mal auf eure Expertise zurückzugreifen und im Dialog mit euch zu treten?
Ja, sicherlich. Wir hatten schon Dialog. So ist es ja nicht. Wir haben auch schon ein Zoom-Meeting gehabt und haben uns unterhalten und haben auch Punkte angesprochen und so weiter. Aber es scheitert ja schon am allerersten Punkt der Transparenz. Da hört es dann eben schon gleich auf, dass man sagt, komm, leg doch halt mal offen, was für Verträge hat denn der AVD und wo geht denn das ganze Geld hin? Ich meine, wenn man sich überlegt, dass hier jedes Jahr sechsstellige Beträge hin und her geschoben werden, dann müsste man doch nach so vielen Jahren, es ist ja nicht so, dass es hier ständig das Präsidium gewechselt hätte, das sind ja dieselben Leute seit 20 Jahren, mehr oder weniger, die das hier leiten, und dann könnte man doch sagen, wenn man jetzt 20 Jahre lang ein gewisses Budget hat und Zeit hat, weil das macht ja der eine oder andere ja mehr hauptberuflich, dann müssten doch gewisse Sachen zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon abgearbeitet sein. Und das ist eben nicht so, und da fragt man sich, was wurde mit der Zeit gemacht, was wurde mit dem Geld gemacht? Einfach mal nur nur in den Raum geschmissen. Jeder Verein bis runter zur Aufbauliga zahlt jedes Jahr 350 Euro an den AFVD.
Ja.
Das sind, sagen wir mal, 370 Vereine ungefähr. Da sind wir bei 130.000 Euro nur für das.
Mhm.
So, damit kann man, glaube ich, ganz schön schon mal was machen. Dann kommt dazu noch, was die GFL-Vereine an Lizenzgebühren zahlen. Das ist auch nicht gerade wenig.
Ja.
Das kommt dann noch on top. Als Gegenleistung bekommen die GFL-Vereine dafür eine Liga, also quasi einen Liga-Obmann, der sich hinsetzt und einen Ligaplan erstellt. Also das kostet auf Landesverbandsebene, kriegen unsere Liga-Ob-Leute, glaube ich, eine Ehrenamtspauschale von, was ich, 400 Euro oder so.
Ja.
Und das war's. Also da fragt man sich immer, es gehen sechsstellige Summen an den AFVD und die Gegenleistung ist 500 Euro wert. Mhm. Es gehen von allen Vereinen 130.000 Euro an den AFVD und die Gegenleistung ist, Fragezeichen, was hat der Aufbauverein, Aufbauligaverein oder der Landesligaverein oder was auch immer vom AFVD, dass diese Summe rechtfertigt. Dass man für 350 Euro mal für einen Verband aufbringen kann, die Summe ist wahrscheinlich sogar okay, aber die Gegenleistung, finde ich, da fehlt mir einfach einiges. Ja,
also das als Verbandsangehöriger, also du hast ja gesagt, du bist ja auch im Landesverband Bayern tätig oder warst dort tätig.
War ich, ja.
Was würdest du dir als Gegenleistung vom Dachverband wünschen? Was würde euch als Landesverband helfen? Was würde dir als Verein helfen?
Ja, kann ich ganz leicht beantworten. Und zwar, der Dachverband sollte Sachen machen, die für den einzelnen Landesverband, und wir haben ja große Landesverbände, Bayern, NRW, Baden-Württemberg, die haben viele Vereine, sage ich mal, rentiert sich, dass man gewisse organisatorische Sachen zum Beispiel macht, weil da machst du es für 50 Vereine, ja. Aber wir haben ja auch kleine Landesverbände, die haben halt 4, 5, 6, 12 Vereine, dafür einen ganzen Aufwand zu bringen, da fehlt dann irgendwo die Manpower, weil die müssen jetzt auch irgendwie finanziell irgendwie stemmen. Da sehe ich halt einfach eher den Dachverband in der Pflicht, um einfach Sachen zu machen, die alle brauchen können, damit nicht jeder für sich das immer quasi aufziehen muss. Ja?
Mhm.
Ich gebe mal ein Beispiel. Ja, also
ja, gerne.
Zum Beispiel, man könnte vom Dachverband aus Online-Seminare anbieten. Ist ja heute.
Klingt sehr gut.
Ja,
war ich dabei.
So, ist ja heutzutage mit Zoom und schieß mich tot, überhaupt kein Problem. Da haben wir uns ja jetzt 1,5 Jahre lang super dran gewöhnt. Könnte man doch quasi so Seminare anbieten zu Themen, die jeden Verein quasi betreffen. Zum Beispiel, dass du da einen hinsetzt, der aus dem Football kommt, also der weiß wirklich, wovon er redet, wenn es um uns geht, nicht irgendeinen von irgendeinem Landessportbund, ja, der allgemeine Vorträge über was ich was hält, sondern der wirklich weiß, um was es sich bei Football dreht. Und der dann wirklich für uns, spezifisch für unsere Footballvereine, erklärt, erzählt über das Thema Sponsoring zum Beispiel. Ja?
Ja.
So, ich als kleiner Verein bin finanziell ein bisschen knapp und habe schon versucht, jetzt beim Autohaus mal 500 Euro zu bekommen für Trikotsponsoring und die haben mich abblitzen lassen und jetzt bin ich total frustriert, weil ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe. Da gibt es aber welche, die machen das schon sehr, sehr lange und sehr gut und sehr erfolgreich. So einen hole ich mir vor die Kamera und mache da 1, 2, 3 Online-Seminar-Termine oder zeichne das auf, dass man sich das danach auch nochmal in der Mediathek angucken kann. Und der erklärt dann einfach mal 2 Stunden lang wirklich, was man quasi so als Vorarbeit erstmal machen muss, bevor man zum Autohaus geht, um quasi denen überhaupt was bieten zu können. Ja? Was man quasi erstmal aufbauen muss, bevor man überhaupt so weit ist, dass man überhaupt einen Gegenwert für die lokalen Firmen und sowas hat, damit da auch was sponsoringmäßig geht. So, das könnte man machen. Das könnte man machen für Sponsoring, das könnte man machen, wie baue ich ein Jugendprogramm auf? Ja?
Mhm.
Viele Vereine, also eigentlich sollten ja alle Vereine laut BSO Organisation Jugendarbeit betreiben. Bei vielen wird das leider sehr stiefmütterlich gemacht. Da läuft es so, für unsere Lizenz brauche ich halt, ich brauche Schiedsrichter, brauche einen lizenzierten Trainer und ich brauche Jugendarbeit. Wie machen wir das am einfachsten? Okay, Jugendarbeit, machen wir irgendeine SG mit einem zweiten Nachbarverein, dass wir halt dann das halt irgendwie vorweisen können als Jugendarbeit. Mhm. Und dann melden wir noch einen Schiedsrichter und einen Trainer schicken wir halt dann zum Lehrgang, damit wir das auch abgehakt haben und dann dürfen wir endlich Football spielen, weil der Rest interessiert uns ja nicht. Da müsste halt einfach mal sich jemand vorne hinstellen und sagen, pass auf, Jugendarbeit ist wirklich wichtig und sinnvoll für euch. Die erste Reaktion ist dann immer, ja, aber wer soll denn das machen und so weiter. Und dann geht man darauf ein, Football-spezifisch, alles klar, wie kriege ich denn ein Coaching-Staff für die Jugend zusammen? Was mehr ist als ein einzelner Papa von irgendeinem Spieler, der sozusagen schon Green Bay Packers-Fan ist und deshalb ein bisschen weiß, wie Football gespielt wird, sondern wie mache ich das richtig? Ja? Und da gibt es auch ganz viele Vereine, die das eben schon gut machen. Es gibt ein paar wenige, die das sehr gut machen und von diese sehr gut machen, kann man doch mal vor die Kamera holen und sagen, erzähl doch mal, was also, können wir von dir lernen?
Also Ausbildung finde ich ja generell ist ein super wichtiges Thema. Ja. Aus meiner ganz persönlichen Perspektive kann ich zum Beispiel sagen, ich habe meinen Trainerschein auslaufen lassen, weil ich zum Beispiel nicht mehr gewillt bin für eine minderwertig ist jetzt ein hartes Wort, aber eine unzulängliche Trainerausbildung und Fortbildung jedes Mal Geld zu bezahlen.
Ja.
Ich bin ja hier aus dem Berliner Verband und dann gibt es halt einmal im Jahr eine C-Lizenz. Mhm. Dann treten da immer wieder dieselben Leute auf, die dann irgendwie ein paar Sachen sagen, wie sie es da machen würden, mit ein paar Hütchen und hast nicht gesehen.
Ja.
Wo ich dann aber sage, das sind Inhalte, die ein Trainer am Anfang nicht weiterbringt.
Ja.
Also ich bin zum Beispiel der Meinung, ein Jungtrainer muss auch wissen, wie er mit Leuten umgehen muss, wie er die erreicht, was ist Motivation, was ist Kommunikation und dergleichen, kriegst du alles nicht beigebracht. Und dann später die B-Lizenz zu machen für richtig viel Geld und das er dann auch nur Vorschlag vom Landesverband, sehe ich dann irgendwo nicht ein.
Jetzt hattest du aber, du hattest quasi nur eine C-Lizenz, hast nie die B-Lizenz gemacht, oder?
Genau, also ich sag mal so, ne, von meinem eigenen Wissensstand, was ich mir selber angeeignet habe, wäre ich auf dem Level, ich könnte das machen, aber ich sehe nicht ein, das irgendwie zu unterstützen, weil diese Preise auch für mich schon ganz persönlich so ein bisschen an Raubrittertum erinnern.
Hast du hast du dich mal mit jemandem unterhalten, der eine B-Lizenz oder A-Lizenz Lehrgang gemacht hat? Weil spätestens dann vergeht die endgültige Lust daran.
Richtig.
Das ist eines der vielen Probleme, die wir haben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis auch in diesem Bereich, was man geboten bekommt für eine B- oder A-Lizenz-Ausbildungskosten, was da die Gegenleistung ist, ist gelinde gesagt fragwürdig. Ja?
Ja.
Und das sollen aber unsere besten Trainer werden. Ja, das sollen unsere Aushängeschilder werden. Die sollen im Grunde genommen fähig sein, die deutsche Nationalmannschaft trainieren zu können. Ja?
Genau.
Die sollen unseren Sport voranbringen. Da geht einfach ein vierstelliger Betrag über den Tisch und was dann quasi die als Erfahrung damit nach Hause nehmen, ist einfach Frechheit. Und das geht komplett anders. Bestes Beispiel, die Coaches Convention im Alpha BY.
Finde ich sehr gut.
Dankeschön. Größte Coaches Convention Europas, Top-Referenten und für einen Spottpreis. Wenn du das vergleichst mit dem, was die AFVD Coaches Convention kostet oder was andere B- oder A-Lizenz Lehrgänge kosten und was da an Wissen vermittelt wird, da ist das spottbillig. Warum ist das so billig und warum ist das so gut?
Also ich war 2016 da und da hat mich das Wochenende 100 Euro, glaube ich, gekostet. Ja. Kommt das hin?
Jetzt.
Ja, also besser geht's nicht.
Die letzte war,
und
ja,
Essen.
Ja, die letzte war, glaube ich, 2019 für 160 Euro oder was. Zwei Tage im Adidas Center, allein die Location schon total cool und die Vorträge cool und du hast zwei Vortragsreihen parallel, wo du switchen kannst und so weiter. Und danach kannst du noch mit dem Referenten in so ein Nebenzimmer und dem nochmal persönlich fragen, was hast du damit gemeint und so weiter und so weiter. Das ist deshalb so günstig, weil das von Leuten gemacht wird, die da null Gewinninteressen dahinter haben. Die wollen einfach nur die Kosten decken und die wollen eine super Leistung für das Geld bringen. Deswegen ist es so günstig. Und warum ist es so gut? Das ist so gut, weil es von Leuten gemacht ist, die Ahnung haben, die vom Football kommen, die selber Trainer waren, die selber einen Verein aufgebaut haben, die selber gespielt haben, die wissen, um was es geht. Und deswegen wissen die, was man braucht. Die wissen, ich brauche hier nicht irgendwie auf NFL-Niveau hier einen Vortrag zu halten, sondern ich muss denen das beibringen, ich muss die da abholen, wo die sind. Und muss denen dann was vermitteln, womit sie dann draußen auf dem Feld was anfangen können. Und nur so werden wir besser im Football. Und in meinem Verein, leider war ja jetzt Corona-bedingt keine Coaches Convention, aber bei unserem Verein ist es so, dass wir unsere Trainer, wir zahlen denen die Coaches Convention, wir zahlen denen die Übernachtung, wir schicken da jedes Mal 10-12 Coaches hin. Normalerweise könnte man sagen, ich schicke ein oder zwei und die sollen halt dann weiter erzählen. Aber nee, wir schicken da jedes Mal so viele Coaches, wie sich bereit erklären, hin. Und das, was die mitnehmen, was die bei uns in den Verein reinbringen, dieses Wissen ist so viel wert und das bringt das Team so viel weiter. Das kannst du nicht mit irgendwelchen gekauften Spielern oder sonst irgendwas wieder wettmachen. Das ist ein Mehrwert, der dir über Generationen weiterhilft, weil das vermitteln die Coaches an die Spieler. Die Spieler werden später selber Coaches und die vermitteln es weiter und diese Weiterentwicklung, dieses was Neues dazu bekommen, ja, nicht das Football, das schon seit vor 20 Jahren gespielt worden ist, immer wieder runterspielen, sondern immer was Neues reinbringen, das tun wir unglaublich bei uns im Verein quasi fördern. Die Leute sollen auf Fortbildungen gehen, die sollen Bücher sich kaufen und anschauen, die sollen sich DVDs anschauen, die bekommen Equipment, das dazugehört, um das dann auch wirklich umzusetzen und so weiter. So bringst du ein Football-Programm voran. So kannst du wirklich was erreichen. Und das muss eben meiner Meinung nach vom AFVD kommen, weil der kann ja das quasi für alle machen. Ja? Der stellt das heutzutage ins Netz, Vortrag läuft, alle können sich das angucken, alle haben was dazugelernt. Wir sind ja, wenn ich im AFVD-Präsidium drin bin, da sehe ich mich ja nicht als Konkurrenz zu den Vereinen, sondern das sind ja meine Vereine, sind ja mein Team. Die können
das haben. Das ist ja ein Dienstleister in dem Moment.
Genau, und ich will ja, dass alle besser werden, weil es bringt ja nichts, wenn immer nur ein paar besser werden und die anderen sind schlechter. Das hilft nicht mal den Besseren, weil wenn die keine Konkurrenz haben, wenn die keine Gegner haben, dann lassen die auch nach. Du musst immer gucken, dass die Basis, die Gesamtheit besser wird, dann wird nämlich auch das Level von den Spitzenvereinen besser. Dann werden wir im europäischen Vergleich auch besser. Wenn wir von unten her, wenn unten die Landesliga-Vereine um 50% ihr Niveau steigern, dann steigert das irgendwann auch mal bei der GFL oben das Niveau nochmal hoch, weil du dann einfach besseres Spielermaterial hochbekommst, weil der Druck, weil das, was du können musst, um überhaupt nach oben zu kommen, ist dann schon wesentlich mehr, als es quasi ist, wenn nichts Scheiß quasi vermittelt wird und so. Deswegen.
Ja, ich merke schon, du bist sehr, sehr leidenschaftlich dabei und ich stimme dir auch absolut zu. Also kann ich so unterschreiben, was du sagst, finde ich sehr gut. Jetzt lass uns doch mal bitte zu ein bisschen heikleren Themen kommen, so was jetzt so gerade zur Zeit passiert. Ja. Ihr habt ja übers Amtsgericht beantragt, oder ihr habt ja, weiß nicht, wie man es sagen soll, eine Klage einreicht, beantragt, dass im Landesverband Hessen ein Notvorstand eingesetzt werden soll. Habe ich das richtig verstanden?
Also, es ist keine Klage und auch kein Antrag, sondern es wurde lediglich quasi dem Amtsgericht wurde quasi die Situation dargestellt, dass es quasi so aussieht, als dass bei der bei den Wahlen nicht korrekt abgestimmt wurde, weil der Landesverband Hessen wohl fast doppelt so viele Stimmen bei der Wahl quasi eingesetzt hat, als er unserer Meinung nach quasi in Wirklichkeit hätte. So, und das soll überprüft werden. Ja? Wenn dem so ist, dass das wirklich quasi falsch gelaufen ist, ob jetzt willentlich oder aus Versehen falsch, ist glaube ich ein bisschen weit hergeholt, dann stellt stellt sich eben die Frage, ob das aktuell amtierende Präsidium überhaupt im rechtens im Amt ist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn die eigentlich gar nicht rechtens im Amt sind, dann würde es ja bedeuten, dass wir momentan führungslos sind. Das würde ja bedeuten, dass alle Verträge, Entscheidungen und so weiter, die treffen und getroffen haben, obsolet sind. Und
die wären dann nichtig.
Ja, das wäre ja ein Problem, würde ich mal sagen. Vor allem jetzt, wo wir wieder spielen können.
Mhm. Gegenargumente sagen ja dann, ja gut, was soll jetzt der eine Landesverband da jetzt ausrichten quasi? Der Vorstand wurde ja einstimmig von der Bundesversammlung gewählt. Was macht diese eine Stimme jetzt besonders? Also jetzt vom Landesverband. Warum lässt man das jetzt nicht auf sich beruhen?
Ja. Eine inkorrekte Wahl wird dann nicht dadurch korrekter, dass sie quasi auch wenn die gefakten Stimmen nicht dabei gewesen wären, dann trotzdem noch so gelaufen wäre. Also das ist ja dann immer noch eine inkorrekt durchgeführte Wahl. Da hat ja jemand sich mit seinen, das Problem ist ja, das ist ja Personalunion. Der Landesverbandpräsident von Hessen ist ja derselbe, der sich dann mit seinen eigenen, unserer Meinung nach, nicht korrekten Stimmen als Präsident gewählt hat. Also das ist problematisch. Also das kann man, glaube ich, nicht so leicht abtun mit, ach, das hätte auch gepasst. Ja? Lass es doch fünfe gerade sein lassen. Also das ist die Frage, ob das juristisch standhält. Das ist schon ein Problem. Also so leicht kann man das, glaube ich, nicht abtun. Und das Nächste ist natürlich, man kann natürlich immer sagen, ja, was ist doch egal, ob jetzt der mit abstimmt oder der, man lässt vielleicht den einen oder anderen gar nicht zur Wahl zu, weil die restlichen Stimmen reichen ja auch schon. Hat ja so auch gereicht. Also das ist nicht unser Demokratieverständnis. Wahlen müssen korrekt durchgeführt werden, damit sie auch quasi eine Prüfung standhalten.
Ja. Na, ein Schelm, der jetzt Böses denken würde, ne, und sich das jetzt so von außen als unbeteiligter Betrachter angucken würde, der könnte jetzt ja auf die Idee kommen, sieht ja so ein bisschen nach einem Putsch aus. Ich meine, Restart 21 möchte sich ja im Zuge dessen ja auch selbst zur Wahl stellen, was ja auch völlig legitim ist. Ich denke halt auch, ne, wenn ihr schon guckt, wo sind die Probleme und ihr bietet Lösungen an und dann sagt, wir versuchen es, wir würden es versuchen, besser zu machen, ist das auch okay. Aber es hätte jetzt ja so ein bisschen so ein Geschmäckle von so einem Putsch, um sich erstmal in diese Machtposition zu katapultieren und sich dann später von einer Wahl bestätigen zu lassen. Weil bestätigen ist einfacher, als sich wählen zu lassen.
Richtig, das ist absolut richtig und deswegen war die ursprüngliche Version des Ganzen, wir stellen quasi das in den Raum, bitte prüft, lasst es mal prüfen vom Amtsgericht und setzt dann bitte einen Notvorstand ein. Irgendjemand soll das dann quasi vorübergehend verwalten, bis das alles geklärt ist und soll dafür sorgen, dass der AfVD in der Zeit, wo quasi das eventuell nicht rechtmäßige Präsidium nicht mehr amtieren darf, damit der Verband da in der Zeit auch geführt ist, sollen die mal machen. Und dann war die Frage, ja, wer soll das dann machen? Wir müssen ja irgendjemanden vorschlagen. Und dann haben wir gesagt, ja, soll halt irgendjemand machen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wie wir den da jetzt vorschlagen sollen.
Ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Problem, was der Verband an sich hat, so ein strukturelles Problem. Es gibt niemanden sonst, der es machen will. Also stellt sich ja seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, keiner mehr zur Wahl und der Huber wird ja im Prinzip alle Nase lang immer nur im Amt bestätigt. Und dass es da dann auch zu Betriebsblindheiten kommt, ist für mich schon fast eine logische Konsequenz.
Ja, das ist das, was wir, sag ich mal, Football Deutschland, das müssen wir uns selber ankreiden, dass wir quasi immer sagen, ah ja, aber ich will das nicht machen, ich will doch meinen Verein machen, ich will doch Trainer machen, ich will jetzt nicht nach Frankfurt und da jetzt keine Ahnung, was wir für machen. Was soll das? Aber wir haben ja den Herrn Huber, der macht es ja. Ja, der macht es dann schon. Das ist unsere Schuld. Wir haben da nie Alternativen quasi gestellt. Und deswegen kann man trotzdem kritisieren, wie es gelaufen ist. Ja, das löscht das andere nicht aus. Es hätte ja trotzdem anders laufen können, aber man muss trotzdem sich selber auch dafür kritisieren, dass man nicht da gesagt hat, okay, dann mache ich's halt. Und an dem Punkt, nach über 15 Jahren, wo ich das Spiel, was im AVD läuft, mitbekommen habe, das geht ja nicht seit 2 Jahren so, sondern ich kriege das ja schon seit 2 Jahrzehnten mit, was da abläuft. Und mich hat's immer geärgert, aber ich wollte immer meins machen. Ich wollte immer meinen Verein machen, ich wollte meinen Landesverband machen. Ich wollte das da oben nicht machen. Ja? Und 2018 war bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, weißt was, es reicht. Und wenn es keiner macht, dann mach's halt ich. Ich war wirklich so weit. Ich war so weit, dass ich gesagt habe, ich stelle mich zur Wahl als Präsident vom AVD. Das war der Punkt war erreicht. Das habe ich auch im Landesverband dann kommuniziert. Habe das mit Freunden, Familien und so weiter besprochen, dass ich dann entsprechend zeitlich eingebunden sein werde. Ich habe das alles vorbereitet. Ich war schon kurz davor, quasi das anzugehen. Und dann ist der Andreas Kegelmann auf mich zugekommen und hat gesagt so, hey, ich habe gehört, du möchtest dich im AVD engagieren. Es gibt mehrere, die so denken wie du. Wir haben da ein paar Leute zusammen. Lass uns doch mal treffen. Dann haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sich herausgestellt, okay, wir hätten jemanden, der würde sogar Präsident machen. Ich muss das nicht machen. Ich könnte mich um was anderes kümmern. Ich könnte mich um die Bürokratie und Verwaltung und Organisation und so weiter kümmern. So ist es entstanden. Weil Leute die Nase so voll hatten, dass sie gesagt haben, dann mache ich es halt. Weil die anderen halt, die haben auch was zu tun. Da Andreas mit Green Machine, der hätte auch genügend zu tun, aber der hat auch gesagt, es geht nicht mehr weiter so, dann machen wir es halt. Ja. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, von wegen hier einen Staatsstreich durchzuführen. Also es war ja dann so, dass wir gesagt haben, alles klar, wir stellen einen Antrag, wir müssen sicherstellen, dass der AVD rechtmäßig geführt wird. Wir brauchen den Notverstand. Wen schlagen wir vor? Haben wir gesagt, gut, irgendjemand, wir können mal rumfragen in den Landesverbänden, vielleicht macht es da einer und so weiter. Und dann haben wir gesagt, so ja, aber das ist ja eigentlich auch blöd. Jetzt stellen wir uns hin als Restart 21, sagen, wir stellen uns bereit, den AVD zu führen. Wir möchten Folgendes alles auf die Wege bringen, wir wollen Folgendes verbessern. Und dann ist es soweit, dass wir quasi die Führungsrolle übernehmen könnten. Und dann stellen wir den Antrag, jetzt soll es der andere machen. Ja. Die anderen sollen es doch jetzt bitte führen. Und wir lehnen uns zurück und warten, bis wir dann immer gewählt werden, so ungefähr. Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich auch total blöd, weil das sind wir ja nicht. Wir sind ja nicht diejenigen, die immer irgendwo in irgendeinem Chatroom meckern und sagen, die zocken uns ab, die machen alles kacke und so weiter. Wir sind ja diejenigen, die sagen, wir machen's. Gebt uns eure Stimme, wir machen die Arbeit, wir wollen das und das verbessern, wir kneifen nicht. Und da habe ich gesagt, da dürfen wir jetzt auch nicht kneifen. Wir sollten nicht so quasi FDP-mäßig sagen, lieber nicht regieren als falsch regieren. Erst sich zur Wahl stellen und Großwahlwerbung machen und wenn wir dann quasi am Zuge wär, kneifen, das geht einfach nicht. Das ist total bescheuert, wenn wir uns da quasi jetzt selber per Antrag hier nach oben an die Macht hieven. Da stimme ich dir vollkommen zu, aber die Alternative wäre gewesen, wir stellen den Antrag, dass jemand anders die Arbeit macht.
Ja, ich finde es konsequent. Ich kann es nachvollziehen. Ne? Ist dann halt immer nur die Frage, wie es bei anderen ankommt, aber ihr habt ja da auch nochmal so ein Statement rausgebracht, um gegen 5 Gegenargumente von der Gegenseite mal vorzugehen. Das fand ich kommunikativ mal ganz sinnvoll. Vom AVD hört man da mal leider nichts. Jetzt gab es ja aber noch einen zweiten Akt in dieser Geschichte. Jetzt habt ihr ja die Woche, glaube ich, seid dann nochmal zum Amtsgericht gegangen und habt jetzt auf Neuwahlen gedrängt, die der hessische Verband versucht weiter hinaus zu zögern.
Ja, das ist ein weiteres Problem. Es hat sich ja in Hessen eine Gruppierung gebildet, die ebenfalls mit dem hessischen Präsidium nicht zufrieden ist und die Neuwahlen möchten. Die möchten ein neues Präsidium in Hessen wählen und diese Neuwahlen finden nicht statt. Ja? Nur mal ein bisschen so eine kleine Hintergrundinfo. Restart 21 hat ja schon mit mehreren Landesverbänden Kontakt und wir haben auch mehrere Landesverbände, die uns schon unterstützen. Jeder Landesverband hat ja so viele Stimmen, wie er Vereine hat von diesen Stimmen, wenn man jetzt die alle zusammenzählt und jetzt zum Beispiel noch Hessen mit dazu bekommen würde, dann hätten wir jetzt schon die Stimmenmehrheit. Das heißt, wenn es zu einer außerordentlichen Bundesversammlung käme, würden die Landesverbände abstimmen, wer soll das neue Präsidium werden. Wir hätten mit Hessen zusammen mehr als 50% der Stimmen, könnten quasi quasi sämtliche Ämter da oben übernehmen.
Da wollte ich mich mal nämlich nachfragen, weil in den letzten Wochen dreht sich ja alles rund um Hessen. Und dann wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, was ist eigentlich so interessant an Hessen? Mal abgesehen davon, dass es der Heimatverband von Huber ist, aber ne, ja. Hast du jetzt damit schon beantwortet.
Genau.
Wirkt immer so ein bisschen wie bei Game of Thrones irgendwie. Ne?
Ja, also selbst wenn Hessen jetzt nur die von uns errechneten, sagen wir 34 oder 36 Stimmen, statt die vom Herrn Huber immer eingesetzten über 60 Stimmen hätte, selbst das würde dann schon vollkommen ausreichen, um eben die Stimmenmehrheit zu bekommen. Und in dem Moment wäre dann Herr Huber und seine Vizepräsidenten ihr Amt los, würden dann aus dem AfD rausfliegen, würden dann im Nachgang eventuell aus der einen oder anderen GmbH rausfliegen. Und das gefällt natürlich dem einen oder anderen da oben nicht. Das heißt, solange Hessen nicht wählen kann, solange bleiben die Stimmen natürlich in der Hand von Herrn Huber. Und solange kann quasi da kein Umsturz stattfinden, demokratisch. Das haben natürlich auch die hessischen Vereine gecheckt und haben, den wurde quasi, eigentlich hätte im Herbst hätte ja die Versammlung stattfinden sollen. Und die wurde dann abgesagt mit der Begründung, dass das unter den Corona-Bedingungen jetzt gerade nicht so toll ist. Witzig, eine Woche vorher hat im AfVY, also im Bayerischen Landesverband, die Mitgliederversammlung stattgefunden mit Neuwahlen online. Also ja. Absolut technisch gar kein Problem, auch juristisch kein Problem. Und wir haben dann auch gesagt, wir haben mal angefragt, wärt ihr denn bereit, da ein bisschen Tipps zu geben, den Hessischen Verband, wie ihr das gemacht habt, auch die technische Umsetzung und so weiter. Die sind auch gerne bereit, das zu erklären, wie das funktioniert. Es gibt mittlerweile extra Portale, wo man quasi sogar einen Mitarbeiter von diesem Online-Portal dafür bezahlen kann, dass der dann den Wahlleiter macht, damit es dann nicht heißt, ja okay, alles klar, ich hocke mich jetzt zu Hause hin und mache hier den Wahlleiter und dann tue ich hier die Wahl faken. Ja. Also ja. Das ist ein Externer, der ist hauptberuflich quasi, macht er das dann quasi. Also das ist alles, wäre alles technisch und juristisch gar kein Problem, aber es wurde trotzdem einfach mit der Begründung abgesagt, ja, machen wir nicht. Vielleicht Ende nächstes Jahr so ungefähr.
Ja. Wo ein Wille wäre, wäre auch ein Gebüsch.
Definitiv, und das hat auch so ein bisschen eingeschmeckt, finde ich. Das haben sich die Vereine Gott sei Dank nicht gefallen lassen, weil die letzten 20 Jahre hat man sich sehr viel gefallen lassen. Und jetzt mittlerweile haben einfach viel die Schnauze voll und das lassen sich halt nicht mehr alles gefallen. Mhm. Und dann war die Frage, ja, was kann man denn da machen? Weil in der Satzung von dem Landesverband Hessen steht drin, die Versammlung wird einberufen vom Präsidium oder vom Verbandsbeirat. Das war's. Da steht nicht drin, dass die Vereine sagen können, ja, aber wir wollen jetzt bitte gerne eine, mach doch mal. Das steht da gar nicht drin. Glücklicherweise gibt es aber immer noch das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland, das auch solche Sachen regelt. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann kann man rausfinden, dass man eben dann doch auch als Vereine einen Antrag stellen kann. Das haben die dann auch gemacht. Die Vereine haben dann beantragt, ja, bitte macht doch eine Versammlung. Wir wollen es jetzt doch haben. Dieser Antrag wurde dann auch abgelehnt mit der Begründung, im Antrag wäre nicht explizit ausgeführt worden, was denn genau in dieser Versammlung besprochen werden sollte. und überhaupt, und es wurde quasi dem Verband aufgelassen, wann er den einladen und so weiter und so weiter. Also haben die das dann auch abgeschmettert und jetzt haben die Vereine dazugelernt und haben alles klar, wir verstehen schon nochmal nachgelegt und jetzt haben sie es beim Amtsgericht eingereicht quasi und drängen jetzt drauf, dass sie jetzt endlich ihre Mitgliederversammlung bekommen, um endlich mal ihr demokratisches Recht ausüben zu dürfen, zu bestimmen, wer denn den Landesverband führen darf. So, und wenn das endlich passiert, dass die endlich ihre Versammlung bekommen und wenn dann die Vereine sagen, es reicht uns, wir möchten auch einen Wandel, dann könnte sich relativ zügig in Deutschland einiges ändern.
Ja, da kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein Tollhaus. Das ist, kann man auch wie keinem Außenstehenden und nicht erklären.
Ja gut, aber jetzt merkt man schon, wenn man sich so das anhört, was da alles so dahinter steckt, dann ist einem schon ein bisschen klar, warum das die letzten 20 Jahre keiner gemacht hat. Weil erstens mal, keiner hatte Bock, das zu machen, sich hinzustellen und den Job zu übernehmen. Und zweitens mal,
das ist Politik pur.
Ja.
Das ist Politik pur.
Und zweitens mal, die diejenigen, die das schon mal versucht haben, sind entsprechend quasi ja abgeblockt worden. Also es gab ja schon den einen oder anderen Versuch, mal ein bisschen Wandel herbeizuführen. Und es wurde eben abgeblockt. Und das ist eigentlich sehr schade, weil auf die Art und Weise sind in den zahlreichen Jahren, die ins Land gegangen sind, viele Leute vergrämt worden. Das haben wir jetzt gemerkt, als wir quasi uns geoutet haben und gesagt haben, wir würden es machen. Sind so viele Leute auf uns zugekommen und gesagt so, boah, wir finden das so toll.
Ja,
ist klar.
Jetzt hast du ja schon davon gesprochen, ihr habt jetzt schon viele Befürworter. Stell dir das jetzt irgendwie gerade vor, ihr seid irgendwie so eine Mini-Partei, ihr habt ein Wahlprogramm aufgestellt, seid ihr jetzt losgetingelt und habt Werbung für euch gemacht? Wie seid ihr an die Stützer rangekommen? Was habt ihr für Überzeugungsarbeit leisten müssen?
Oh, in vielen Fällen mussten wir da überhaupt keine Überzeugungsarbeit leisten, weil die Leute wissen ja, wo die Probleme sind. So ist es ja nicht. Mhm. Es gab ja schon einige Landesverbände, denen durchaus bekannt war, was passiert, aber was auch ein bisschen so hinter den Kulissen passiert. Da rennst du offene Türen ein. Also so ist es nicht.
Ja, aber letztendlich müsste man ja, wenn man jetzt dieser Wahllogik folgt, müsste man ja eigentlich auch runter an die Basis mit den Vereinen sprechen, weil die Vereine wählen ja auf Landesverbandsebene quasi ihre Stimme und sagen, so wollen wir das gewählt haben. Habt ihr jetzt nur mit den Landesverbänden gesprochen oder habt ihr auch mit Vereinen gesprochen?
Also, wir haben nur mit den Landesverbänden gesprochen. Die Landesverbände, die ja sowieso schon sogar öffentlich geoutet haben, dass sie pro Riestart 21 sind, die vertreten ja quasi eh schon die Stimme ihrer Vereine. Die Verbände, bei denen die noch kritisch uns gegenüberstehen, ich formuliere es mal so, da ist es so, dass wir trotzdem zuerst mal jetzt mit den Landesverbänden das Gespräch angeboten haben, ganz einfach, weil wir sagen, das ist irgendwie nicht korrekt, zu sagen, alles klar, der ist pro Restart, der ist pro Huber, wenn du nicht willig bist, dann gehe ich jetzt an dir vorbei und mache dir jetzt deine Vereine abspenstig, sondern wir sagen, wir leisten Überzeugungsarbeit, wir bieten Gespräche an, wir haben jetzt die letzten 2-3 Wochen haben wir mehrere Zoom-Meetings gehabt mit Landesverbänden, haben uns vorgestellt, haben mal ein bisschen ausgetauscht, was sind eigentlich eure Wünsche, wo hakt es bei euch, um die quasi zu überzeugen, weil unser Wunsch wäre eigentlich, dass alle Landesverbände uns wählen. Wir wollen das eben nicht so machen, wie es bisher so in der Vergangenheit gelaufen ist, da kommen wir nämlich auch wieder auf das Thema zurück, es war doch alles einstimmig. In der Vergangenheit ist es ein bisschen anders gelaufen, da hat man nämlich schon vor der Wahl gewusst, wer ist hier pro amtierendes Präsidium. Das hat man eben dann ein bisschen abgeklappert. Da hatte man die Stimmenmehrheit. Das war eigentlich mehr oder weniger immer klar und immer sicher. Da wäre es völlig wurscht gewesen, wenn alle anderen dann dagegen gestimmt hätten. Es hätte am Ergebnis nichts geändert. Es hätte aber was geändert. Und zwar, wenn du nämlich bei jeder Hauptversammlung, bei jeder Bundesversammlung immer gegen das Präsidium stimmst, immer gegen das Präsidium wetterst, dann machst du dich nicht beliebt. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich war ja auch mal bei so einer Versammlung dabei und habe eben dagegen gestimmt. Und auch meine Nachfolger haben das gemacht. Das hat dazu geführt, dass Bayern jetzt nicht so hoch in der Gunst war, sagst du mal. Und das irgendwann denkt man sich, warum soll ich als einziger Landesverband da jetzt immer schimpfen und meckern und wettern und sagen, es passt einfach nicht. Alle anderen heben immer brav die Hand und haben ihre Ruhe. Ich stimme immer nein und krieg's immer ab. Und dann stimme ich doch einstimmig. Das ist, glaube ich, ganz anders. Wäre ganz anders, wenn die Wahlen mal nicht per Handzeichen, sondern vielleicht mal geheime Wahlen abgehalten würden. Dann hätte sich das schon ein bisschen anders verhalten. Oder wenn nicht von vornherein klar gewesen wäre, er hat sich sowieso schon seine Mehrheiten organisiert. Was ich sage, ist eigentlich wurscht. Das ist ein bisschen das Gefühl der Machtlosigkeit. Die führt dann zu Einstimmigkeit und die führt dann auch dazu, dass es doch einen Unterschied macht, ob ein Landesverband 30 oder 60 Stimmen in die Schale werfen kann. Also insofern ist das Argument, ja, aber es war immer alles einstimmig und es wurde immer alles abgesegelt, das ist nicht ganz so, weil die Stimmgewaltigen saßen da oft mit im Boot und so hat man sich quasi ein bisschen Allianzen geschaffen, die, ich sag mal, nicht unbedingt immer zum Vorteil des Footballsports waren.
Ja. Ich würde jetzt noch einen zweiten Song draufpacken, Rage Against Machine mit Know Your Enemy, ja, kenne den Huber. Hast du noch irgendwie mal einen Musikwunsch? Du hast noch gar nichts dazu gesagt?
Also ich würde mir wünschen, Schwung in die Kiste von den Orsons. Mhm. Ein ganz witziger Rap-Song, weil das ist ein bisschen das, was ich mir auch wünsche, dass wir jetzt mal ein bisschen Schwung in die Kiste bringen und den Laden noch ein bisschen aufmischen hier.
Ein bisschen aufpeppen.
Genau, und den Schwung, den haben wir einfach. Wir haben Erfahrung, wir haben sehr konkrete Pläne und Vorstellungen und die wollen wir einfach einbringen und wollen einfach mal anschieben. Und das Tolle ist, wir sind nicht alleine. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, in dem Moment, wo wir uns geoutet haben, sind zahlreiche Leute auf uns zukommen, die gesagt haben, ich hätte das und das stört mich schon so lang und ich würde es ja auch machen, aber ich will es halt nicht unter dem aktuellen Führungsriege machen. Ja? Also Leute, die wirklich den Football lieben und die auch sich engagieren wollen, die da Zeit und Arbeit reinstecken wollen, aber die sich halt nicht vor den Karren spannen lassen wollen von jemandem, den sie
dem sie nicht folgen wollen.
Ja, den sie nicht folgen wollen, dem sie kritisch gegenüberstehen, formuliere ich mal so.
Jetzt fand ich einen Punkt in eurem Programm ganz interessant und da habt ihr ja gesagt, die Führungsebene sollte ehrenamtlich arbeiten. Und nun ist ja so eine obere Position, denke ich mal, auch mit viel Arbeit verbunden. Da geht auch viel Freizeit drauf.
Ja.
Wie glaubst du, kannst du Leute davon überzeugen, das ehrenamtlich zu machen? Oder heißt auch für dich ehrenamtlich, da ist dann schon irgendwo eine Aufwandsentschädigung mit dabei?
Also für mich ist ehrenamtlich und ich bin fest davon überzeugt, dass man das machen kann. Weil wenn ich sehe, wie zum Beispiel große Landesverbände wie NRW, Bavü, Bayern, die 50 Vereine an der Backe haben, die alles selber machen müssen, komplett ehrenamtlich geführt werden, die zig Ligen Spielbetrieb haben, die packen das alles und der AfVD, der die GFL hat, also 16 Vereine, zwei Ligen, also that's it, die packen das nicht. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also natürlich hat ein Dachverband ein bisschen andere Aufgaben als das reine Spielbetrieb und Ligabetrieb. Da gibt es einfach gewisse organisatorische Sachen, die einfach vom Dachverband geregelt werden müssen. Spielordnung, Schiedsrichter, Bildungswesen, Nationalmannschaft, solche Sachen. Ganz klar, ganz klar. Aber das Präsidium. Das Präsidium macht ja nicht die Schiedsrichter. Das Präsidium macht ja nicht die Jugendauswahl. Das Präsidium macht ja nicht die Nationalmannschaft. Da haben wir ja überall Leute, das sind ja Leute, die das alles machen. Dieser Job, der auf Landesverbandsebene gemacht wird, ist meiner Meinung nach so viel härter und so viel umfangreicher als das, was auf Bundesebene zu machen ist. Wenn die auf Landesverbandsebene das ehrenamtlich machen, sollte es auf Bundesebene auch ehrenamtlich gemacht werden. Und dazu kommt ja noch, du bist ja nicht alleine dann auf Bundesebene. Es gibt ja gewisse finanzielle Mittel und da kann man ja sagen, okay, das kann man ja rechtfertigen, dass man dann eben einen Hauptamtlichen einstellt, der, wie ein Sekretariat, ein Geschäftsführer, der hat einen 40-Stunden-Job, der wird aber auch quasi dann entsprechend entlohnt, aber der wird nicht entlohnt wie ein Gehirnchirurg, der normalerweise 250.000 Euro im Jahr verdient, ja, sondern der wird entlohnt wie einer, der Vereinsmanagement studiert hat und halt dann 60, 70, 80.000 Euro im Jahr verdient. Da ist dann schon mal noch ein bisschen ein finanzieller Unterschied und da kann man sich auch schauen, okay, was leistet der Typ in seinen 40 Stunden? Ist da entsprechend der Benefit für den Verband da? Und wenn der nicht da ist, der Benefit für den Verband, dann ist der Typ überbezahlt oder nutzlos, dann stellt er jemanden anderen ein. Und top, wenn der das gelernt hat und gut macht, dann bezahlt sich der Typ sowieso selber. Weil dann bringt er mir so viele Sponsoren und Unterstützer rein, dass sein Gehalt ist dann sowieso schon abgedeckt. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Entschuldigung, kurz zu fragen.
Darf ich nochmal ganz kurz? Also nur um das nochmal zu verstehen. Also quasi das Präsidium würde dann jemanden einstellen als Geschäftsführer. Ne? Und das Präsidium trifft weiterhin, ich nenne es mal, politische Entscheidungen. Und dieser Geschäftsführer würde dann halt dieses organisatorische Tagesgeschäft dann führen.
Genau. Es gibt ja schon hauptamtliche Mitarbeiter im AfVD. Das ist ja jetzt nichts Neues. Aber wie gesagt, momentan läuft es halt so, dass der Huber eine One-Man-Show macht, quasi da fulltime arbeitet und als Präsident und als Geschäftsführer von diversen GmbHs entsprechend dann entlohnt wird. Über die Summe kann man spekulieren. Und unser Gedanke wäre eben, dass das eine Verquickung ist, das geht einfach nicht. Du kannst nicht als Präsident selber quasi deinen Arbeitsvertrag als der AfD angeschlossenen GmbH Geschäftsführer verhandeln.
Das hat mich auch wieder geschmeckt.
Ja, also es geht einfach nicht. Ja, und du kannst auch nicht sagen, der AfD-Präsident überträgt die Rechte am German Bowl oder an den und den Marken an eine GmbH, die dem Präsidenten selber gehört zu 100%.
Carsten und ich haben ja vor kurzem auch mal so ein bisschen gemutmaßt. Also wenn jetzt der Ruhe abgewählt werden sollte, wie wahrscheinlich ist es, dass man ihn komplett los wird? Unsere Einschätzung oder unser Gedankengang war ja dadurch, dass er eben in so vielen GmbHs halt mit drinsteckt, wird halt dann auch irgendwo immer im Hintergrund rumschwirren und dem Verband sogar noch das Leben schwer machen. Wie siehst du das?
Ja, das kann natürlich passieren und ich gehe auch davon aus, dass an dem Tag, wo die Wahl stattfindet, der Herr Huber nicht alles quasi uns auf einem Silbertablett servieren wird.
Also das wäre wahrscheinlich viel Archivarbeit betreiben.
Das wäre eher naiv. Er behauptet zwar immer, er tut immer alles im Sinne des Footballs. Da könnte er das dann beweisen, ob ihm wirklich am Football was liegt. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Also das wird natürlich ein gewisser organisatorischer, verwalterischer Aufwand. Aber wir leben in Deutschland. Wir sind ein Rechtsstaat. Es gibt überall jetzt Verträge und Ordnungen. Und da muss man mal in die Verträge reinschauen, wie lange die Laufzeit haben und vielleicht auch mal überprüfen, inwiefern die ursprünglich auch rechtens sind. Ob das alles überhaupt so korrekt war, wie das gelaufen ist, wenn sich da jemand querstellt. Also das ist ganz klar. Aber das kann jetzt nicht das Argument sein, es nicht zu tun, weil das würde bedeuten, dass wir bis St. Nimmerleins immer quasi hier unter diesem Damoklesschwert versuchen müssen, Football weiter zu betreiben. Das kann nicht das Argument sein.
Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, Huber bleibt da, wo er ist. Die Wahl scheitert jetzt in eurem Sinne. Wie würde eure Arbeit bis zur nächsten Wahl weitergehen? Was würdet ihr dann machen?
Da gibt es mehrere Optionen. Das Tolle ist ja, in der Demokratie ist es eigentlich üblich, dass es sowas wie eine Opposition gibt. Ja? Ja. Den Luxus hat China und Nordkorea nicht. Deswegen laufen Dinge dort etwas anders, so wie sie in Deutschland irgendwie jetzt 20 Jahre gelaufen sind, hat man das Gefühl. Das ist nicht mehr so. Das geht auch nicht mehr weg. Die Leute haben jetzt spitz bekommen, dass es doch eine Bewegung gibt, die anderer Meinung ist, die kritisch ist, und mit dem wird sich der AfD befassen müssen. Und das hat ja auch, das ist auch positiv. Das hat auch jetzt schon positive Auswirkungen. Schau einfach mal, was sich im Dachverband in den letzten 12 Monaten getan hat.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich denke, das ist so, also die AfD befindet sich jetzt so irgendwo, oder das Präsidium befindet sich jetzt in so einem Schraubstock. Links die Restart 21, rechts die ERF und jetzt muss sie sich unter Druck irgendwie doch mal bewegen.
Und wie? Also wenn man sich mal anschaut, was allein auf GFL-Ebene passiert ist, wie viele Leute sich da jetzt ehrenamtlich engagieren und quasi kostenlos versuchen, das, was die letzten 10 Jahre verschlafen worden ist, in Windeseile jetzt aufzuholen. Wenn man sich anschaut, dass wir jetzt plötzlich Nationalmannschaft wieder spielen, was alles geht und wie viele Pressemitteilungen plötzlich auf der AfD-Seite aufpoppen in rasender Geschwindigkeit. Unglaublich, was der AfD plötzlich alles präsentiert, was alles macht und so weiter. Also es geht ja was, weißt? So ist es ja nicht. Und ich will jetzt auch niemanden verteufeln. Ich bin mir sicher, dass auch das jetzige AfD-Präsidium gewisse Punkte, die wir aufgebracht haben, durchaus ähnlich sehen wie wir und sagen, ja, klar, das hätte man anders machen sollen, müssen können, das sollte man vielleicht mal angehen, stimmt schon. Und die bewegen sich auch die bewegen sich. Das glaube ich fast zusammen, die bewegen sich. Also
irgendwas passiert da.
Ja, es bewegt sich was. Und das ist das Tolle, wenn man eine Opposition hat. Ich glaube, das hat einfach gefehlt.
Ja, Jetzt hattet ihr noch vor, das habe ich jetzt in eurem Programm nachgelesen, ihr wollt so gewisse, ja, wie nennt man das jetzt? Jetzt muss ich da mal kurz nachlesen.
Care-Pakete?
Das auch, aber mir geht es jetzt um Zusammenschlüsse, Interessenvertretung von Coaches, Spielern, Betreuern
ja.
und sowas.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Letztes Mal hatten wir ein Gespräch mit einem alten Berliner Trainer und die hatten hier in Berlin damals schon in den 90ern so eine Idee gehabt, so eine Coaches Association zu gründen, mhm. um auch gewisse Leitlinien reinzupacken. Zum Beispiel, was ja auch wieder gerade brandaktuell ist, wie geht man mit Rekrutierung um? Mhm. Also auch Abwerben und so.
Ja.
Welche Absicht verfolgt ihr jetzt mit diesen Interessensvertretungen oder Gemeinschaften?
Ja, das geht genau in die Richtung. Stell dir mal vor, es hätte jetzt die letzten, keine Ahnung, 15, wie auch immer, Jahre schon eine Coaches-Interessenvertretung im AVD gegeben. Dann würde das Ausbildungswesen, die A-Lizenz, B-Lizenz-Ausbildung, die AVD Coaches Convention, die sehen alle komplett anders aus, wenn da Leute quasi mitreden hätten dürfen, die quasi von der Basis kommen, die das als Daily Business machen. Das ist was ganz anderes, als wenn das irgendjemand organisiert, der keine Ahnung, der damit eigentlich nichts am Hut hat. Ja, der sagt, okay, ja gut, wir müssen eine Ausbildung bieten, um quasi die Regularien einzuhalten, um eine Lizenzierung darzustellen und so weiter, der das Pferd von der Seite aufzäumt. Dann kommt da ein ganz anderes Ergebnis raus, als wenn es einer aufbaut, der sagt so, hey, ich habe letztes Wochenende gegen die und die gespielt, ein Glück, dass ich amerikanische Spätzle habe, die in den Staaten coachen, mit denen ich mich austausche, weil das, was da geboten wurde, war ja schrecklich. Die sehen quasi, oh Gottes Willen, schaut schlimm aus, was bei uns abgeht oder so. Und sie sagen, da muss auch was gemacht werden. Also insofern, du brauchst Leute, die wirklich Ahnung von der Materie haben und das ist einfach menschlich nicht möglich, dass der Hubert das alles kann. Ist völlig klar. Der ist studierter Jurist und das hat der
Abgeordneter.
Genau, und das hat der gelernt. Der kann Jura und Politik, super. Aber der kann halt nicht auch noch Coaching, Cheerleading, Reffing, Jugendarbeit und so weiter und so weiter und so weiter. Was soll denn der noch alles können? Ja? Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dieses Wissen sich in den Verband holt.
Ich glaube, es ist auch eine gute Strategie, um so ein Ohr an der Schiene zu haben, am Gleis zu haben, um zu gucken, ob da irgendwann mal ein Frachtzug kommt, der einen sonst überrollen würde, um halt auch mal irgendwie mitzukriegen, wie sind die Strömungen eigentlich bei den Mitgliedern, was haben die für Probleme, wie kann man da entgegentreten.
Richtig.
Ich finde es auch schon mal ganz gut, dass ihr da auch auf Spielerebene gehen wollt, um mal zu horchen, wie ist denn nicht nur die Stimmung bei den Trainern, sondern was wollen die Spieler eigentlich, die eigentlichen Mitglieder von uns?
Richtig.
Und wir haben ja kurz vorher mal, also bevor wir aufgenommen haben, haben wir schon mal oder mal angemerkt, aus meiner Sicht ist ja der Verband ein total abstraktes Konstrukt. Also ich als Trainer habe ja mit dem Verband nur zu tun, wenn ich irgendwie was mit Trainerausbildung gerade habe. Ansonsten habe ich ja mit dem nichts zu tun und ein Spieler hat ja noch weniger damit zu tun. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, wo ja auch so ein gewisses mangelndes Interesse oder auch Hilfsbereitschaft gegenüber dem Verband entsteht.
Ja.
Weil wenn man sagt, wer ist der Verband eigentlich?
Ganz so ist es jetzt nicht. Natürlich wirkt der Verband bis runter zum einzelnen Spieler, weil es wird ja auf Verbandsebene beschlossen, wie das Regelwerk jetzt immer jedes Jahr ist, die BSO-Änderungen werden beschlossen. Das betrifft ja jeden einzelnen Spieler, nach welchen Regeln wir spielen und so weiter. Und was passiert, wenn einer vom Platz gestellt wird, wie viele Spiele er dann Strafe bekommt und so weiter. Das sind ja halt Sachen, die oben im Dachverbandsebene beschlossen werden. Das kriegen die bloß unten nicht wirklich so direkt mit, ist ganz klar. Mhm. Aber was eben ganz wichtig ist, ist eben, dass wie du sagst, das Ohr an der Schiene muss da sein und das muss bis nach oben durchgehen, weil sonst passieren so Sachen wie, alles klar, ab sofort gibt's Targeting, dafür wirst du ejected. Also in dem Moment, wo du mit dem Helm voraus in deinen Gegner reingehst oder den Helm runternimmst, fliegst du vom Platz. So, dann wird das so beschlossen auf oberster Ebene und dann stehen die Defense-Spieler auf dem Feld und überlegen sich so, alles klar, und wie stoppe ich jetzt den Running Back, der den Helm runternimmt und auf mich zurennt? Soll ich mich jetzt über den Haufen rennen lassen oder wie funktioniert denn das jetzt bitte? Wie soll ich denn das machen, ohne dass mein Helm auf seinen Helm kommt? Das ist eben das Problem, das da entsteht. Und es gibt zu diesem konkreten Beispiel zum Beispiel gibt es mittlerweile Ausbildungen, zertifizierte Ausbildungen für Tackling-Trainer, wo denen quasi beigebracht wird, helmkontaktfrei Tackle zu machen, um quasi einerseits die Spieler davor zu schützen, Targeting zu machen, aber andererseits sie davor zu schützen, dass sie sich jetzt nur noch umrennen lassen müssen, so ungefähr. So, warum wird das nicht quasi auf Dachverbandsebene publik gemacht, kommuniziert, unterstützt, verbreitet? Das sind so Sachen, die müssen einfach dann von oben her auch kommen. Wenn ich eine Regel einführe und sage, das darfst du nicht mehr, dann muss ich auch ein Angebot quasi geben, was darfst du denn oder wie kannst du es denn machen? Mhm. Ja? Ja. Das sind so Sachen, die müssen einfach kommen.
Ein anderes Thema, was mich interessieren würde, also momentan haben wir jetzt ja einen richtig großen Konkurrenten am Footballmarkt mit der ERF, die uns ja jetzt doch ein recht großes Stück vom Kuchen abluchst. Mhm. Und die AFVD reagiert ja sehr restriktiv mit dieser Situation und sagt, eine Zusammenarbeit von Landesverbänden oder Vereinen mit der ERF ist verboten, ist nicht gestattet. Denkt
ihr das? Also mit vor allem die Art der Strafen, die da quasi eingesetzt werden oder so. Das ist einfach ein Versuch, sich ein bisschen, der ELF ist ein bisschen schwerer zu machen. Nichts anderes. Ja?
Im Grunde genommen. Ja, wobei ich das andersrum sehen würde. Also der ELF nicht schwer zu machen, sondern alle, die irgendwie Interesse mit einer Kooperation gegenüber der ELF haben, das Leben schwer zu machen.
Ja, ist klar. Aber die sagen sich ja, gut, wenn wir denen die Trainer abschneiden, die Landesverbände abschneiden, die Schiedsrichter abschneiden, dann müssen die alles irgendwie selber auf die Beine stellen, dann tut sich die ELF schwerer. Das ist vielleicht so die Denke. Und jeder, der jetzt quasi die ELF unterstützt, ist sowieso ein Verräter.
Ja, ja? So kommt dann das vor.
Ja. Genau, so ist es ja auch. Und wenn einer von diesen Verräterspielern wieder zurückkommen will, dann gibt es nochmal eins auf den Deckel. Und dann wird nochmal ITC fällig. Ja. Das kostet dann auch nochmal und so weiter. So versucht man quasi die Leute dazu zu bringen, sich dreimal zu überlegen.
Richtig.
Wobei die Frage ist, ob der Spieler, der von der ELF angesprochen wird, hey, möchtest du mal im Fernsehen sein, wenn du Fußball spielst, ob der dann überlegt, so was passiert denn dann, wenn ich dann wieder zurückkomme, ist natürlich die andere Frage. Und selbst und wenn er sich das überlegt und dann fragt, was ist denn, wenn ich zurückkomme, dann ist die Antwort, ja, dann gibt es halt 250 Euro Strafe. Ja. Das ist so, da habe ich das zweite Kopfkino bei diesen ITCs und Reamateurisierungsgebühren und Spielsperre, Aufhebungsgebühr von 400 Euro und so weiter. Bei diesen ganzen Strafen, da geht bei mir auch immer das Kopfkino an, auch wieder dieses Bild, da sehe ich immer den Typen, dessen Freundin geht jetzt zu einem anderen Macker, der braun gebräunt und muskulös ist. Und bevor sie aus der Tür rausgeht, schreit ihr Alter ihr noch hinterher, geh, wenn du unbedingt meinst, dann gehst du, aber wenn du zurückkommst, dann gibt's erstmal ordentlich eine Tracht Prügel, ja, damit du weißt, was du da angestellt hast.
Und dann fragst, das glaube ich nämlich halt auch, ne? Also anstatt den Leuten es schmackhafter zu machen, wieder zurückzukommen, wird ja eine Rückkehr erschwert. Ja. Gerade auch bei den Schiedsrichtern, da hat man jetzt ja auch neulich einen Schiedsrichter, der jetzt vom AFVD zur ELF gewechselt ist. Und die erste Ansage war, naja, wenn du da hingehst, dann kannst du deine AFVD-Lizenz abgeben. Mhm. Ne? Dann ist vorbei. Ja. So, in der zweiten Runde hieß es, okay, nee, solange du halt dort pfeifst, ruht die Lizenz und wenn du wiederkommst, kannst du wieder anfangen. Aber der erste O-Ton war halt, kannst du abgeben, kannst du mit einem E-Lehrgang wieder anfangen. Ja. Und ich denke, das ist, glaube ich, die genau verkehrteste Herangehensweise, wie man es machen kann. Ich denke, man muss es den Leuten noch viel schmackhafter machen, bei uns zu bleiben.
Also im positiven Sinne. Nur damit es nicht falsch verstanden wird. Ich bin absolut nicht darüber amüsiert, dass jetzt jemand hier einen Laden aufmacht und unsere gut ausgebildeten Spieler, unsere gut ausgebildeten Trainer und unsere gut ausgebildeten Schiedsrichter kostenlos übernimmt, die benutzt für sein Projekt
und damit Geld verdient.
Wenn es schief geht, dann macht er halt seinen Laden wieder dicht und die anderen stehen vor der Tür. Wenn es gut geht, dann benutzt er die halt so lange, wie sie mitspielen wollen. Und wenn sie dann nicht mehr mitspielen wollen, dann ist es deren Problem, was dann aus ihnen wird. Ja? Mhm. Das ist keine angenehme Situation für denjenigen, der alles, der die ganze Ausbildung genommen hat. Die Frage ist nur, wie geht man denn damit um? Ich sehe das im Grunde genommen so, wir haben jetzt hier Konkurrenz bekommen, die wir uns eigentlich selber anzugreifen haben, als Verband, sag ich mal, weil das, was die jetzt da auf die Beine stellen, hätten wir ja selber auf die Beine stellen können. Das wollte bloß in Kooperation mit dem aktuellen Präsidium wohl keiner machen, auch aus gegebenen Gründen. Da sind wir wieder beim Thema, ich lasse mich nicht vor den Karren spannen von jemandem, den ich nicht so toll finde. Dann haben die halt gesagt, ja, dann machen wir halt unser eigenes Ding, ohne den AfD. Das kommt halt dabei raus, wenn man nicht so der der Traumpartner ist. Ich formuliere es jetzt mal so. So, das heißt, das Kind ist quasi in den Brunnen gefallen, da hilft jetzt auch kein Jammern und Schimpfen und du bist ein Verräter nachschreien, wenn die Leute jetzt gehen. Meiner Meinung nach ist es jetzt ganz wichtig, das Verpennte quasi nachzuholen und sich jetzt auf die Hinterbeine zu stellen. Weil wenn du auf dem Fußballfeld eine Klatsche bekommst, dann kannst du danach auch sagen, ja, die Schiedsrichter haben mich verpfiffen und das Wetter war schlecht und überhaupt. Oder du gehst danach blutend wieder nach Hause und trainierst härter, als du je trainiert hast und gibst dir mehr Mühe als je zuvor und wirst so lange besser, bis du den anderen schlägst. Ja? Und dann, damit sich das Blatt dann quasi wieder wendet. Und genau das müssen wir jetzt machen. Wir müssen quasi so toll werden von der Öffentlichkeitsarbeit, vom Auftritt, von der Präsentation, von der Erreichbarkeit, von der Spielqualität, dass die eigentlich nichts zu bieten haben im Vergleich zu uns.
Ja, da habe ich jetzt aber letztes Wochenende mir mal ein GFL-Spiel auf Sport 1 angeguckt und dachte mir, oh Gott, wie kann man denn so einen Mist produzieren? Also jetzt nicht vom Spiel her, sondern das, was der TV-Sender dort als Produkt auf den Markt wirft, wo ich mir denke, das will sich doch keiner angucken. Das ist so unattraktiv, da gehe ich ja. Ne? Der Livestream war ein bisschen besser von der Qualität her, also so vom Bild her, aber war halt auch kein Reißer. Und dann sage ich mir, der Punkt wird doch definitiv an die ELF gehen. Die werden da, so schlechter kann man es nicht machen, sagen wir es mal so. Und da sage ich doch, also da muss man doch später dann auch als Verband, der dann Auftraggeber, oder beziehungsweise die GFL muss dann als Auftraggeber doch mal hinterher sein und ein Produkt auf den Markt zu werfen.
Das liegt daran, dass wir in dem Bereich in den Kinderschuhen stecken. Ja. Ja, da wäre es ganz wichtig, dass man sich Leute mit ins Team holt, die genau das können und das machen. Medien studieren, die sich mit Kameratechnik auskennen und so weiter und so weiter, die das machen wollen und die das vielleicht sogar als, sag mal, Einstieg in ihren zukünftigen Beruf mitnehmen möchten und damals mal beim Football sich ihre Sporen verdienen und die in die Teams holen und das Wissen quasi da anhäufen. Und auch da wäre zum Beispiel wieder der Dachverband gefragt, bevor jetzt jeder GFL 1 und 2 Verein sich hinsetzt und sich quasi zusammenstellt, was brauche ich denn für Streaming? Was für Equipment brauche ich? Auf was muss ich da achten? Welche Software brauche ich, um ein Scoreboard in das Video reinzuspielen? Und so weiter und so weiter. Da wäre es doch toll, wenn von Verbandseite die Software gestellt wird. Hier ist ganz einfach, du brauchst nur noch die Namen Heim- und Gastteam ersetzen und dann kannst du das Ding verwenden. Wenn du auf deinem Laptop kannst du die Punkte eingeben und mit den Tasten machst du Action Replay und so weiter und so weiter. Das könnte ja einer quasi mehr oder weniger idiotensicher aufsetzen und dann wird das an alle an die betroffenen Vereine quasi rausgeknallt.
Das klingt ja wie so ein Care-Paket.
Ja.
Und das war auch so ein Thema, den ich ganz interessant fand, dass man da verschiedene Care-Pakete für verschiedene Thematiken anbieten will. Also da gab es irgendwie die Idee von einem Care-Paket für Marketing, Sponsoring, ein Paket für wie baue ich ein Jugendprogramm auf, beziehungsweise wie baue ich ein Betreuerteam auf und so eine Geschichten. Was steckt dahinter, hinter so einem Care-Paket? Wie kann ich mir das vorstellen?
genauso wie ich das jetzt gerade quasi beschrieben habe. Das wäre jetzt zum Beispiel das Care-Paket Streaming gewesen. Ja? Mhm. Dass man quasi, dass nicht jeder einzelne Verein oder jeder Landesverband das Rad quasi für sich neu erfinden muss, sondern dass das von oberster Stelle quasi mal zusammengepackt wird und dann als Angebot quasi gegeben. Schau her, pass auf, du musst nicht voll recherchieren und dir eine eigene Software programmieren und so weiter und so weiter, sondern das haben wir jetzt gemacht. Die Software kostet den Verband einmalig, was ich, 4.000 Euro und stellt es euch allen zur Verfügung, statt dass jeder von euch jetzt, was ich, 1.000 Euro ausgibt für irgendeinen Programmierer, der das euch dann irgendwie tippt oder so. Ja? So kann man eben Sachen von Dachverbandsebene machen, die jetzt eben nicht jeder GFL2-Verein im Kreuz hat, weil die halt eben nicht einen Medienfachberater sich leisten können oder so. Ja?
Und das soll dann kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder wie ein kleiner Obolus?
Nee, das ist genau das. Dafür zahle ich dann als Verein meine 350 Euro im Jahr. Mhm. So. Und dafür bekommt dann der Landesverband auch Care-Pakete und die Vereine Care-Pakete zu den individuellen Themen.
Also da haben nämlich Carsten und ich ja dann auch mal drüber sinniert, wie so ein Care-Paket aussehen könnte. Und da waren wir dann auch so bei der Idee, gerade so, wenn es jetzt zum Sponsoring geht und man kriegt dann da irgendwie zum Beispiel eine PowerPoint mit Template schon vorgefertigt oder sowas, die man sich an den Verein anpassen kann oder so, geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Finde ich toll, wenn man da die Vereine unterstützen kann mit Know-how, weil aktuell ist es ja so, beim ARVD kommst du dann irgendwo auf eine Seite, wo zigtausend PDFs drauf sind, die kannst du zum Thema Football runterladen und musst dir umständlich durchlesen und hast am Ende doch nichts verstanden.
Ja.
Musst trotzdem alles selber machen.
Genau, also und das ist jetzt auch jetzt keine brillante neue Idee, auf die wir jetzt gekommen sind, sondern das machen zum Beispiel die Landessportverbände, machen das schon seit Jahren für ihre Fachverbände, für ihre Vereine. Das ist nichts Neues. Du kannst bei jedem guten Landessportverband kannst du auf die Webseite gehen und da gibt es zu allen möglichen Themen, gibt es da Infopakete, sage ich mal, auch zum Thema Jugendarbeit, zum Thema, wie stelle ich Zuschussanträge für Jugendfreizeiten und...
Das ist eine wichtige Frage. Ne? Wie kommt man noch an Kohle ran?
Ja.
Und wo?
Ja, das gibt's alles schon. Das gibt's auch auf Landesebene, aber das gibt's halt nicht footballspezifisch. Ja? Mhm. Und das bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, vom Landesverband irgendein Schrieb bekomme zum Thema, so könnte Mitgliederwerbung aussehen, sondern ich brauche jetzt wirklich footballmäßig so ein Best-Practice-Vorlage, wo ich sage, alles klar, die haben das so und so durchgezogen und die waren erfolgreich damit. Da schaue ich mir ein bisschen was ab, dass da einer sich hinstellt und sagt so, hey Leute, bei euch gibt es doch bestimmt sowas wie Marktsonntage, ja, wo die Leute durchspazieren. Fragt doch da mal an, die sind meistens recht offen, ob ihr euch mit eurem Verein da hinstellen könnt. Und dann nehmt euch einen Klapptisch und ein Roll-Up, das euch für 50 Euro online bestellt und dann seid ihr da präsent und dann verteilt ihr da eure Flyer. Ja? So. Ja. Und plötzlich werdet ihr wahrgenommen. Das sind so Tipps, die müssen einfach von Leuten kommen, die das praktizieren. Und das sind so die
schon mal gemacht haben.
Genau, die schon mal gemacht haben und da muss man einfach zusammenstellen. Und das ist halt einfach mühselig, wenn das jeder Landesverband für seine Vereine machen muss. Das kann auch einmal der Dachverband machen. Das sind so Sachen, die einfach von oben kommen müssen. Oder zum Beispiel, du bist Coach. Woher weißt du denn überhaupt, wie die Football-Regeln sind?
Ja, da muss ich mir dann selber beim AVD ein Buch bestellen. Ja, ich glaube, kann man es runterladen? Das weiß ich sogar gar nicht. Aber auch vorher muss ich es mir bestellen und selber durchlesen.
So, ich habe das Regelwerk hier liegen. Das wird ja auch bei der Schiedsrichterausbildung immer hergibt, die aktuellen NCAA-Rules.
Das muss man erstmal verstehen, was da drin steht.
Da verstehst du Bahnhof. Da verstehst du gar nichts.
Das heißt das Juristendeutsch.
Ja, genau. Deswegen musst du ja zum Schiedsrichterlehrgang, damit dir jemand erklärt, was da überhaupt im Buch drin steht. Genau. So, das ist die Frage. Ist das denn sinnvoll? Ist das denn zeitgemäß?
Nein.
Also.
Ich finde es auch nicht zeitgemäß, dass man für eine Trainerausbildung zentral nach Frankfurt fahren muss. Könnte man auch schon längst digital lösen oder an mehreren Standorten anbieten.
Ja, da erzähle ich mal was Persönliches. Ich bin vor gut 3 Jahren Vater geworden und...
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Dankeschön. es ist ein Junge, also der Football-Nachwuchs ist gesichert.
scheitern. Obwohl, das Mädchen könnte ja dann auch Frauenfußball spielen.
Definitiv.
Was ja, hier immer noch auf Entwicklungsländer ist, was ja auch mal ausgebaut werden muss.
Genau.
Das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, genau. Auch wenn sie nach mir gekommen wäre, wäre sie so bildhübsch geworden, wäre also Cheerleaderin geworden. Insofern wäre dem Football da was verloren.
Hauptsache glücklich und Spaß.
Genau. So, also es hat sich angedeutet, dass da Nachwuchs kommt und meine Freundin und ich waren der Meinung, wir sollten uns vielleicht ein bisschen informieren, was man denn tut, wenn das Kind irgendwas verschluckt oder es gibt ja so Horrorvorstellungen mit plötzlicher Kindstod und bla bla. Machen wir doch einen Erste-Hilfe-Lehrgang für Kleinkinder. Ja? Wie macht man das beim Baby, wenn da irgendwas schief läuft? Und da gibt es einen tollen Arzt, der bietet solche Lehrgänge an. Da haben wir uns angemeldet und der hat uns versetzt. Uns und zwei andere werdende Paare sind da abends vor der Tür gestanden und der hat den Termin leider verpasst. Der hat den verschwitzt. Ui. Das war ihm furchtbar peinlich, das ist mir passiert. Er hat gesagt, das tut mir so leid. Selbstverständlich holen wir den Kurs nach. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne meinen Online-Lehrgang kostenlos bis dahin euch anschauen. Den habe ich nämlich auch noch. Und dann habe ich mir das angetan. Der hat einen total genialen Online-Lehrgang gehabt über Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Kind und was mache ich, wenn das Kind Schnupfen hat und Fieber und bla bla. Und es war total cool, modular aufgebaut, waren immer so 20-Minuten-Videos. Da ging es darum, was mache ich, wie mache ich eine Herz-Lungen-Wiederbelebung beim Säugling. Dann konnte man noch zweites Zusatzvideo anklicken, Hintergründe und häufigste Fehler. Und das dritte Zusatzvideo noch zu demselben Thema, Mythen und Irrtümer, wenn man sich noch tiefer damit informieren wollte. Und so wurden alle möglichen Themen von Fieber bis Pflaster bis irgendwas durchgegangen. War total genial. Wir haben uns das, wann immer wir abends Zeit und Ruhe hatten, immer so in 20 Minuten Häppchen anschauen können. Mal eine Stunde, mal eineinhalb Stunden oder immer. Und ich habe aber trotzdem noch den Live-Lehrgang gemacht. Da war nicht der Junior eine Schau auf der Welt und ist meine Freundin da nicht mehr mitgegangen. Aber mich hat es interessiert, das nochmal live anzuhören. Und ich habe festgestellt, bei dem Live-Lehrgang, das, was der erzählt hat, das habe ich alles schon gewusst. Das habe ich alles noch im Kopf gehabt von dem Online-Lehrgang. Und der hat live weniger rübergebracht als in diesen ganzen Modulen. Ist klar, die ganzen Module, wenn du zusammenzählst, kommst du auf was ich wie Stunden.
Ja.
Und an so einem Abend, der geht ja nur 3 Stunden, sonst
kannst du nicht alles
behandeln. Da schlafen die alle ein. Genau. So.
Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ne, dann könnte man ja, also Erste Hilfe sowieso, dann könnte man ja eine Mediathek aufbauen, ja, mit so einem Clips. Auch für Trainer, was Drills zum Beispiel angeht, würde ich super finden, weil gerade junge Trainer, die gerade anfangen, die haben ja das Problem, dass sie noch gar nicht viel im Repertoire haben. Und da würde ich es richtig spitze finden, wenn junge Trainer auf so eine Mediathek zurückgreifen können und sich von erfahrenen Coaches so Drills zeigen lassen können für spezielle Situationen, spezielle Techniken. Das würde ich richtig mega finden.
Das ist zum Beispiel die Coaches-Variante. Aber es gibt zum Beispiel auch noch die Variante, die Football-Regeln. Dass die Football-Regeln mal richtig korrekt und vollumfänglich erklärt werden. Auch modular, so wie es im Buch steht, halt nach Kapiteln. Dann kannst du es im Buch nochmal nachlesen, wenn du meinst. Werden die Football-Regeln komplett erklärt von A bis Z in kleinen 20-Minuten-Häppchen mit Video dazu, mit Grafiken dazu, damit du wirklich komplett vollumfänglich weißt, wie wird American Football NCAA Rules korrekt gespielt, komplett korrekt gemacht und damit du das auch verstehst. So, dann kann jeder Football lernen. Der schaut sich das an, versteht, was Football ist. Dann kannst du als Zusatzpackage noch zum Beispiel für die Schiedsrichter, kannst du dann noch die Mechanics dazu machen. Also, was muss ich zu dieser Football-Regel als E-Lizenz-Schiedsrichter beachten? Was muss ich als B, A, B, C, D Schiedsrichter machen? Was sind die Mechanics dazu? Wie muss ich das mit meinen Kollegen auf dem Feld kommunizieren? Dann hast du da quasi schon die Schiedsrichterausbildung noch mit drin. Oder du nimmst eben das ursprüngliche Paket, machst es für die Coaches nochmal mit Zusatzinfos. Wie kann ich das trainieren? Ja, wie kann ich dazu Drills machen? Und das Basispaket bleibt immer noch bestehen. Das ist dann für die Fans und für die Spieler, damit die Fans und Spieler wissen, wie sind denn die Regeln wirklich? Was passiert denn da auf dem Feld? Dann hast du weniger frustrierte Spieler, weil die wahrscheinlich weniger Strafen machen, weil sie wissen, wie es richtig gehört. Du hast weniger Fans, die ständig reinschreien, das war doch Holding, Offside, weil die dann endlich mal checken, dass das und das kein Crackblock ist und dass das erlaubt ist oder dass das eben nicht erlaubt ist und nicht der Schiri blöd ist, sondern dass das tatsächlich verboten ist. Dann hast du ein wesentlich besseres Umfeld für die Schiedsrichter und Trainer auf dem Feld. Da wird nicht mehr so viel dazwischen reingeblärt. Dann fühlen sich die Schiedsrichter wohler. Dann bleiben die Schiedsrichter länger dabei und schmeißen nicht nach 2 Jahren das Handtuch, weil sie sagen, ich habe keinen Bock, mich jedes Jahr bei jedem Spiel anschnauzen lassen von irgendwelchen Fans, die keine Ahnung haben oder von irgendwelchen Spielern, die keine Ahnung haben. Und dann hast du Leute, die wirklich Ahnung von Football haben und die auf ganz leichte Art und Weise sich das Wissen aufschaffen können. Und dann machst du noch 1-2 Präsenztermine, wo du noch vor Ort Sachen machst. Und dann kannst du Schiedsrichter und Trainerausbildungen dezentral deutschlandweit ganz einfach machen, weil da brauchst du nämlich nur einen durch Deutschland tingeln lassen und er macht dann einen vor Ort Termin nach dem anderen und so kannst du das alles zu den Vereinen heimholen.
Und hier spiele ich das mal weiter, Stefan. Ich würde es nämlich jetzt noch richtig cool finden, wenn man jetzt dieses Coaches-Package nimmt und jetzt sich als Trainer quasi einloggt und sich das anguckt, dass man sich damit Stunden schreiben kann für eine Lizenzverlängerung, ja. Also für seine Trainerlizenzverlängerung. Ja. Ist ja digital möglich. Mhm. Ne, dann bist du nicht darauf angewiesen, dass der Berliner Verband, der sowas meistens gar nicht gebacken kriegt, dass du darüber dann deine Stunden schreiben kannst.
Ja, genau. Super Idee. So, das, was wir uns jetzt da ausgedacht haben, worüber wir uns bei uns jetzt unterhalten haben, das klingt total super. Die Umsetzung, sowas zu machen, ist aber schon ein ziemlicher Aufwand. Das kostet Geld. Du brauchst die Manpower, du brauchst die Plattform, wo du das draufstellen kannst und das verwalten kannst. Und du brauchst jemanden, der da Drehbücher schreibt, der quasi die NCAA-Rules in ein Drehbuch umstellt, dann aufgliedert, okay, was davon kann ich an einem Flipchart filmen, was davon muss ich auf dem Feld filmen und für was muss ich eine Grafik erstellen, damit man das gut erkennen kann. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Das können aber Leute, weil es gibt ja Medienschaffende, die genau das machen. Es gibt welche, die genau solche Plattformen, Video to Brain quasi, zur Verfügung stellen. Das ist alles möglich. Es kostet Geld, es kostet Zeit, man muss sich darum kümmern. Warum gibt es das nicht? Ganz einfach, weil kein Verein, kein Landesverband, kein Spieler hat das im Kreuz, das zu machen. Aber ein Dachverband, der könnte dafür, dass ich 20.000 Euro bereitstellen und das machen und dann allen zur Verfügung stellen. Stell dir mal vor, wie viel Mehrwert der Football in Deutschland hätte, wenn wir sowas hätten. Sowas gibt es nicht. Toll. Versuch mal auf YouTube oder im Internet irgendwo die Football-Regeln erklärt zu bekommen, mehr als das, was die 2 Minuten vor der Super Bowl-Übertragung im Fernsehen läuft. Da findest du nichts.
Es ist auch meistens so, dass gerade bei Kleinvereinen, kleine Frauenteams zum Beispiel, ist es ja so, dass meistens Trainer in die Rolle fallen, weil sonst kein anderer da ist, ohne dass sie jetzt groß Vorwissen haben oder andere Coaches kennen. Und dann wäre so eine Möglichkeit wirklich Gold wert, auch so ein kleinen Teams das Wissen an die Hand zu geben, so kann man es machen. Nicht nur auch im Drills, sondern halt auch, wie kann ich mein Training effektiv gestalten, wenn ich nur wenig Trainer habe. Ne? Auch mal auf so eine wirklich runtergebrochenen Situation mal Antworten geben zu können.
Richtig. Oder zum Beispiel, wir haben das Problem, dass wir sehr wenige Schiedsrichter haben, die zum Beispiel Flag Football pfeifen können oder wollen. Warum? Ist es so ganz einfach, wenn du Flag Football pfeifen willst, musst du die komplette Schiedsrichterausbildung durchlaufen und dann bekommst du halt innerhalb dieser Ausrüstung, wo eigentlich Tackle hauptsächlich vermittelt wird, da ist noch so ein Flag-Modul enthalten.
Ja.
Mit dem Weg könntest du quasi eine richtig explizite Flag Football Ausbildung machen, die dann auch wirklich Umfang hat, die nicht nur 20 Minuten am Ende des Schiedsrichterlehrgangs ist, sondern die halt über 5-6 Stunden geht, wo es nur um Flag geht, wo die Leute dann auch wirklich das lernen, was sie fürs Flag brauchen. Und dann könnte sich das, dann ist nämlich der Aufwand so gering, dann muss nicht der Papa von irgendeinem Flag-Spieler 2 komplette Wochenenden zum Schiedsrichterlehrgang zu gehen, um dann im Grunde genommen danach sich noch von dem Flag-Trainer nochmal erklären zu lassen, was wirklich für ihn das Wichtige ist, sondern da könnte zu Hause 8 Stunden lang meinetwegen alles über Flag erfahren, was es überhaupt zu wissen gibt, und dann legt er noch seine Prüfung vor Ort ab und gut ist. Und dann haben wir auf dem Weg mit ganz niederschwelligem Angebot ganz vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen.
Mhm. Ja, das ist klingt alles mega interessant und ich bin gespannt, was da alles kommen wird. Ich glaube, da könnte man ja noch stundenlang drüber philosophieren. So langsam müssen wir jetzt aber auf die Zielgerade einschwenken. Hast du noch einen Song, der dir spontan einfällt?
Wie wär's denn mit Fight for Your Right?
Von den Beastie Boys?
Ja.
Ja, sehr gut. Den nehme ich gerne. Klassiker. Beastie Boys, Fight for Your Right. Finde ich gut. Ich packe noch auch was Tanzbares drauf von Snap und ich nehme den Song Power. So, Agathe Bauer. So, jetzt gibt's aber noch unsere 5 obligatorischen Fragen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Hast du schon mal unsere Interviews reingehört?
Nee.
Stefan, das ist, ich rede hier mit jemand, der unsere Show noch nicht gehört hat.
Ich habe deine Show schon öfters gehört. Das schon, aber bist du Fragen? Ich habe noch nie eins mit dem Interview gehört.
Dann hör dir mal so die letzten 3 Interviews an. Also okay. das drittletzte war mit einer Spielerin von den Kiel Baltic Hurricane Ladies. Sehr interessante Einblicke zum Thema Frauenfootball. Mhm. Da könnt ihr euch vielleicht noch was rausziehen. Dann hatten wir ein Gespräch mit Björn Hansen, den Schiedsrichter, der dann von der AVD zur ELF gewechselt ist. Und als letztes hatten wir den Trainer Andi Reichel, der ist hier Berlin legendärer Trainer mit 30 Jahre Erfahrung und der hat auch ganz, ganz viele Einblicke, wie Football sich so verändert hat und eben auch mit der Idee, eine Coaches Association zu gründen und welche Schwierigkeiten es gibt halt mit der ganzen Abwerberei. Könnt ihr vielleicht euch was rausziehen? Das ist ganz interessant.
Mhm, gerne.
Na, und irgendwann werden wir dann euer offizieller Verbandspodcast.
Yeah!
Das wäre mal was, oder?
Ja.
Okay, also wir kommen jetzt hier erstmal die ersten Fragen. Wenn du mit deinem Team mit auf Auswärtsfahrt wärst, Burger King oder McDonald's?
Burger King.
Warum?
Der Whopper ist unschlagbar.
Ja, gegrillt ist immer besser. So, zu trinken, Cola oder Pepsi?
Spezi.
Ja, aber von Coca-Cola oder von Pepsi?
wahrscheinlich von Pepsi.
Nein. Profi ist das immer sehr regional unterschiedlich. Okay. Zur Unterhaltung im Bus gibt's 2 Filme zur Auswahl. Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Sehr gut. Wer wäre dein Lieblingscharakter?
Schwere Frage, das ist.
Okay. Und jetzt die Frage mit deinen Razorbacks. Das soll nicht die Razorbacks sein, aber bei einem Spiel, wo du dabei sein könntest, was wäre deine Traumansetzung?
Meine Traumansetzung vom
ja, was für, also Team A gegen Team B, deine Traumbegegnung, was wäre das?
Oh, welches Spiel ich gerne mal sehen möchte?
Ja.
Sag mal so, solange die Patriots nicht dabei sind, kannst du gut werden.
Sehr gut. sehr schön. Hast du ein Lieblingsteam in der NFL?
Die Packers.
Die Packers. Ja. Guckst du da ran an NFL oder hast du einen Game Pass?
Beides.
Ja, ich bin jetzt nämlich am überlegen, ob ich mir einen Game Pass mal hole, weil ran ist mir jetzt mittlerweile auch zu viel Werbung. Das macht irgendwie keinen Spaß mehr.
Was würdest du denn von einem GFL Game Pass halten?
Nicht mit der momentanen Qualität. Also von der Produktion.
Ach so, her. Ja, klar. Nee, schon klar. Aber das eine bedingt ja vielleicht das andere.
GFL Game Pass. Also ich habe jetzt das Spiel Crocodiles gegen Monex geguckt. Ich fand das gar nicht verkehrt. Es war sehr packend. Und wenn das dementsprechend medial aufgewertet wird, würde ich es mir sogar überlegen.
Stell mal vor, sämtliche GFL-Spiele, die aufgezeigt und gestreamt und mit aufgezeichnet worden sind, in der Mediathek für einen Jahresbeitrag von, sagen wir mal, was ich, 20 Euro.
Mhm.
Da kannst du dir alle, ja, brauchst nicht quer durch Deutschland fahren, kannst dir alle GFL-Spiele anschauen. Wenn das, was ich, 2.000, 3.000 Football-Fans machen würden, und ich glaube, die Zahl ist nicht illusorisch, dann hätte man mehr als genug Geld, um da die entsprechenden Plattformen und Tools und so weiter zur Verfügung zu stellen, damit das eventuell entsprechend professioneller noch dargestellt werden könnte.
Ja, das wäre eine gute Idee, weil jetzt mit der ERF und ihrem Game Pass, also da ist ja der Preis eine absolute Frechheit für das, was man da geboten kriegt, wäre das eine Alternative. Aber wie gesagt, es müsste Stand jetzt wesentlich besser produziert werden, als dass irgendjemand dafür Geld bezahlt. Also wie gesagt, das Spiel, was ich da angeguckt habe, war technisch gesehen leider unterirdisch.
Ja, wir werden wahrscheinlich so schnell nicht die NFL werden.
Nein, das nicht. Es bleibt halt auch immer noch Amateursport.
Genau.
Das darf man halt nicht vergessen. Aber generell generell finde ich, ist schon interessanter Football, den man da zu sehen kriegt. Man darf ja nicht vergessen, international, also europamäßig gesehen, gehört ja deutscher Football immer noch zum Top-Football. Und das hat auch seine Gründe.
Und ganz ehrlich, bei dem, was im Free-TV-Fernsehprogramm alle abendlich geboten wird, überlege ich mir da schon schwer, ob ich mir da nicht stattdessen lieber Montag bis Freitag jeden Abend irgendein GFL-Spiel lieber anschaue.
Also Free-TV gucke ich schon gar nicht mehr. Ja. Also ich bin ja nur noch irgendwie Streaming-Dienstnutzer.
Ja.
Und für einen fairen Preis guten Football zu sehen, wäre schon cool. Und dann werden da auch mal so Hintergrundberichte und sowas. So, sag mal cool, so Inside-Einblicke, Inside the Team oder sowas.
Red Zone,
ja. Ja, Spielkonferenzen.
Ja. Und dadurch, dass man die eben halt dann mediathekmäßig aufzeichnet, es hat halt nicht jeder Samstagnachmittag um 16 Uhr Zeit, sich mal anzugucken, guckt man sich das halt mal am Abend an. Und Preis-Leistungs-Verhältnis halt entsprechend.
Ja. Irgendwann. Wobei ich ja auch immer noch dabei bin, ne, zu sagen, support your local team. Ja, auch gerne unterhalb der GFL. Die kleinen Teams haben es auch verdient.
Ja. Definitiv. Das Live-Erlebnis und die Burger im Stadion, die kann natürlich das nicht wettmachen. Aber man kann halt, es ist einfach schwer, wenn du in Berlin wohnst, dass du nach Braunschweig und nach Schwäbisch Hall und so weiter. Und das ist doch jetzt alles anders vorbeigegangen. Ganz ehrlich.
Ja.
Wer hat denn wirklich viel mitbekommen von der GFL? Das ist ja auch ein Problem. Auf die Art und Weise kann man wirklich ganz niederschwellig sehr vielen Fans die Möglichkeit zu geben, die ganzen guten Teams, die wir haben und die guten Spiele, sich einfach anzugucken. Ich glaube, das hätte schon einen positiven Effekt.
Denke ich auch. Das ist auch eine interessante Idee. Also ich sehe, ihr versucht da wirklich frischen Wind reinzubringen. Beziehungsweise habt ihr da gute Ideen für. Finde ich unterstützenswert.
Also ich habe jetzt mir, hiermit sichere ich mir die Markenrechte an GFL Game Pass.
Okay. Und wenn es dann soweit ist, treten wir dann in Verhandlungen, was einen Verbandspodcast angeht.
Definitiv. Warum? Das sind so Fragen. Warum gibt es keinen Verbandspodcast? Warum haben wir eine Kooperation mit der Canadian Football League statt mit der NCAA oder der NFL? Warum laufen wir auf Sport 1 statt auf Sat 1 oder Pro 7? Kennst du das nicht? Du schaust, Tagesschau und dann siehst du dreimal im Jahr, wie irgend so ein so ein Typ mit so einem leichten Bauchansatz einen Spicker auf eine Dartscheibe wirft und im Hintergrund die Leute ausflippen. Das läuft im ersten, vom German Bowl sehe ich nichts. Warum ist das so?
Das ist dann irgendwie, da sind wir irgendwie nur mit B-Ware vertreten, medial gesehen.
Ja, also ich find der Football wesentlich attraktiver als Spickern.
Ja, wobei man dann aber, um eine breite Fläche zu erreichen, es leider auch so machen muss wie Run-Football, dass man den Leuten dann halt auch viel erklärt. Vielleicht sogar auf eine leicht lustige Weise, aber man sollte es auch nicht übertreiben.
Ja.
Aber was zum Beispiel der Podcast angeht, also soweit ich weiß, sind wir der einzige Podcast, der wirklich über Verbandsthemen spricht, über Frauenfootball spricht. Gut, Jugendfootball hatten wir jetzt noch nicht so viel, aber da versuchen wir jetzt auch mal Leute zum Interview zu kriegen.
Ja.
Aber dass wir wirklich auch versuchen, unterhalb der GFL 1 und 2 auch mal den Football abzubilden und die Leute aus diesem Bereich zu Wort kommen zu lassen. Und da würde ich mich auch mal irgendwie über ein Feedback vom Verband freuen, aber wir machen es für uns und wenn irgendwann da ein Interesse habt, wir stehen zur Verfügung.
Ja, wie gesagt, es ist viel verschlafen worden und da fragt man sich einfach, warum hat der AVD keine Sponsoren, warum hat der AVD keine Kooperation mit der NFL, warum kriegen wir keine Bundesfördermittel, warum ist der AVD kein Dienstleister für die Landesverbände und für die Vereine? Das sind so viele Fragen, die sich da einem stellen. Wie konnte es dazu kommen, dass die ELF entsteht? Wie konnten sich die Cheerleader von uns abspalten und den CCVD gründen? Warum sind die nicht bei uns geblieben? Also da könnte man einen eigenen Podcast nochmal füllen.
Ja, können wir. Also ich bin da für sowas offen, Carsten auch. Und ich denke, interessant wird es dann auch nochmal richtig, wenn sich bestätigen sollte, aus meiner Sicht hoffentlich, dass ihr da übernehmen könnt. Wäre es dann nochmal interessant nachzuhorchen, weil eine Frage, die mir zum Beispiel gleich spontan stellt, ist, wenn man jetzt mal, ne, wenn man so eine Regierung immer, so einen Regierungswechsel bewerten will, sagt man ja immer 100 Tage, was wollt ihr in diesen 100 Tagen erreichen, beziehungsweise was habt ihr erreicht? Ne? Und wenn man jetzt fragen würde, Entbürokratisierung, was willst du in den ersten 100 Tagen erreicht haben?
Ich fürchte, dass meine ersten 100 Tage werde ich mich in ein Büro einschließen, die Rollläden runterlassen und sämtliche Aktenordner durchwälzen müssen und erstmal das ganze Bürokratische erstmal alles aufarbeiten müssen. Da wird man nicht viel Freude an mir haben in den ersten 100 Tagen.
Nicht, dass es dann irgendwie Stress zu Hause gibt.
Ja, ich hab schon vorgewarnt und ich kann ja nachts arbeiten.
Ja, na gut, ich meine, du wirst ja auch noch irgendwie einen Job haben,
ja,
oder?
Ja, selbstverständlich.
Ja, also neben 40-Stunden-Job dann noch sowas.
Ja, ist klar. Da
wird Spuren hinterlassen.
Ist klar. Aber ganz ehrlich, wenn es so kommt, bin ich glücklich. Schlimmer wäre es, wenn wir keine Aktenordner vorfinden, sondern nur durch einen Reißwolf gejagte Schnipsel. Das wäre schlimmer, da habe ich mehr Angst davor.
Wir können das Thema auch auf jeden Fall weiter verfolgen, wie das jetzt nun weitergeht mit Notvorstand und weiteren Wahlen. Wir werden auch berichten. Vielen Dank an der Stelle an Anja, die dieses Gespräch eingefädelt hat. Vielen Dank an dich, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr hochinteressantes Gespräch mit tollen Einblicken und vielleicht, wenn du Lust hast, hören wir uns dann auch mal wieder.
Würde mich sehr freuen. Vielen Dank an euch, dass ihr euch so engagiert und quasi Football auch auf diesem Wege an die Leute ranbringt und ganz liebe Grüße an meine Kollegen von Restart 21. Wenn man schon mal so ein Shoutout raushauen lassen kann, dann machen wir doch.
Genau. Grüße an alle, die Football üben.
So ist es.
Gut, liebe Leute, das war der Talk mit Stefan Bertsch von Restart 21. Der sich um die Entbürokratisierung kümmern will. Ein Albtraum für jeden Preußen, so wie mich. Aber es wird schon seinen Sinn und Zweck. Und wir wünschen euch alles Gute, Restart 21 und euch Zuhörer, denn wir hören uns dann bald zur nächsten Episode. Bis raus, ciao.
Macht's gut, bleibt gesund.
Und doch.
Die Coach Potatoes.